Herzlich willkommen zurück im Besenwagen. Und kurz nachdem wir erst uns von Ronja Eibel verabschiedet haben und irgendwie ganz schwierig im Rückwärtsgang aus dem Wald rausgefahren sind mit dem Besenwagen, haben wir uns doch überlegt, vielleicht machen wir es öfter und haben jetzt Vollfederung eingebaut und sind direkt zurückgefahren. Heute mit einem weiteren Offroad-Gast im Besenwagen. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauf.
Unterstützer werden wir wie immer von Rafa. Und heute bei uns ist die deutsche Mountainbike-Legende Manuel Fumic. Hi Manuel.
Hallo, guten Abend.
Es ist natürlich auch nicht so, dass wir seit der letzten Mountainbike-Folge irgendwie technisch versierter geworden sind und irgendeine Ahnung vom Mountainbike-Sport hätten. Das hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon gemerkt. Aber wir haben auch heute wieder so ein paar Alibi-Technik-Fragen an dich. Und es geht aber trotzdem auch um einfach Manuel Fumic, den Charakter und Menschen, weil ich musste auch ein bisschen recherchieren. Natürlich kennt dich irgendwie jeder, der von Radsport ein bisschen Ahnung hat, aber ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu erzählen.
Ja, ich meine, ich mache das ja schon relativ lange. Ich bin jetzt in meine 20. Saison gestartet, also ich sind 20 Jahre mittlerweile, die ich unterwegs bin, und da kommt schon vor, dass die einen oder anderen, die sich mit Radsport interessieren, dass die mich da natürlich kennen.
Ich kenne dich aus der Radsport-Zeitung vom BDR von früher auf jeden Fall.
Das ist schon ganz schön lange her, gell? Ja. Die gibt es gar nicht mehr, oder?
Daher kann ich dich zum Beispiel auch. Also das war so in der Zeit, als ich dann so Jugendfahrer war und das dann so angefangen habe, aktiv zu lesen, da wart ihr dann öfter mal so auf dem Titelblatt. Fand ich immer sehr beeindruckend, so vom Auftritt her, die Fumic
genau.
Brothers.
Genau, und man muss das erstmal erklären, okay, dass wir, denn da gab es auch direkt ein Wir, es sind die Fumic Brothers gewesen. Dein Bruder ist nur schon ein bisschen früher in Rente gegangen als du.
Ja.
Aber ihr wart immer eingespannt zur aktiven Karriere von ihm dann noch, ne?
Ja, mehr oder weniger. Ich bin natürlich, so wie es immer ist, man schaut dem großen Bruder auf, was der macht, und dann habe ich, der hat sich damals schon fürs Radfahren interessiert, erst auf der Straße, und dann kam dieses Mountainbike-Zeitalter, wo alle in den Radladen gerannt sind und Mountainbikes gekauft haben, und ich fand es damals sehr interessant. Ich bin da mehr oder weniger mit der Familie immer dann auch mitgereist zu den einzelnen Events als kleiner Steppke und bin dann so mehr oder weniger gefühlt, seit ich denken kann, eigentlich auf irgendwelchen Rad-Events unterwegs, und dann hat es seinen Lauf mehr oder weniger genommen. Ich habe dann selber angefangen, Rennen zu fahren. Am Anfang, sag ich mal, nicht so erfolgreich. Wobei, mein zweites Rennen habe ich eigentlich gewonnen, muss ich dazu sagen. Auf der anderen Seite war es auch so, da war ich der einzige Starter in meiner Kategorie. Da gab es nicht so viele, die Mountainbike gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da so ein bisschen durchgehangen, sage ich mal, als Junior und als Jugendfahrer. Und erst, sage ich mal, als ich dann in den U23-Bereich gekommen bin, habe ich mich dann weiterentwickelt und habe dann so da auch international meine ersten Erfolge gefeiert. Aber ich bin durch meinen Bruder mehr oder weniger zu dem Sport gekommen. Der ist 6 Jahre älter als ich. Habe viel gelernt von ihm in der Zeit, und wir waren auch sehr lange unterwegs bis 2000 und ich glaube 2008 oder 2009, und dann hat er aufgehört, gesundheitlich aufgehört, und dann war ich mehr oder weniger alleine unterwegs und immer noch unterwegs.
Kurze Grundsatzfragen, einmal, was bist du für ein Jahrgang, und dann, wann hast du deinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen und hast du danach irgendwie ein Jahr ohne Titel überhaupt gehabt?
Also ich bin 1982 geboren, bin jetzt im März 38 geworden, und deutscher Meister, ja, das ist so eine Sache. Ich meine, ich war im U23-Bereich, habe ich alle 4 Jahre gewonnen hintereinander, und dann, glaube ich, war ich 5 oder 6 Mal jetzt deutscher Meister im Elite-Bereich. Aber es war jetzt nicht so, also ich meine, man versucht natürlich immer wieder den Titel auch zu holen, aber es war jetzt nie, sag ich mal, wenn du mal 1, 2 gewonnen hast oder so und dann dich sehr international ausrichtest, dann war das jetzt nicht so das Ding, wo ich immer gesagt habe, das muss ich mir unbedingt wiederholen, dieses Trikot. Zu Olympischen Spielen habe ich immer gesagt, da würde ich gerne im deutschen Meistertrikot bei den Olympischen Spielen am Start stehen. Ja, und deshalb.
Wir reden jetzt hier über Cross Country. Lado war tatsächlich fast mehr im Marathon unterwegs, oder?
Nee, eigentlich gar nicht.
Nicht?
Er ist ein reiner Cross-Country-Fahrer gewesen.
Echt? Ich habe.
Aber hat einen deutschen Meistertitel im Marathon, habe ich gelesen.
Ah, okay.
Ach so, das kann schon sein, ja, ab und zu. Ich meine, die deutschen Meisterschaften im Marathon sind meistens Ende der Saison. Und wenn man da noch so ein bisschen eine Form hat, dann nimmt man dann die ein oder andere Meisterschaft am Ende nochmal mit. Und ich glaube, ja, mein Bruder war Marathonmeister.
Ja. Ich glaube schon, in einem Jahr beides gewonnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann. Ich habe es auf jeden Fall nochmal gelesen, 2005, glaube ich.
Ja, nee, damals lag ganz klar der Fokus auf dem Cross-Country, aber mittlerweile hat sich das ja auch gewandelt. Ich meine, wir machen dieses, die letzten Jahre fahren wir ja auch, sag ich mal, Etappen-Mountainbike-Rennen und auch, sag ich mal, Mountainbike-Weltmeisterschaften bei Marathon. Da fahren wir auch mit. Mein Teamkollege, der ist ja letztes Jahr Marathon-Weltmeister auch geworden, der Mancini aus Brasilien. Und von da, das verlagert sich dann immer mal wieder auch so. Und wir sind dann auch, sag ich mal, in anderen Gefildern unterwegs, wie jetzt aus diesem knackigen Cross-Country-Bereich, was ja kürzer ist, wo die Renndauer so 1,25 bis 1,30 sind. Und dann später dann auch, sage ich mal, weil wir die Voraussetzungen auch haben, wo wir dann eben bei solchen größeren Etappenrennen oder bei einem Marathon auch erfolgreich sein können.
Mir ist jetzt gerade mein Denkfehler eingefallen. Ich habe nämlich innerhalb der Recherche bin ich auch irgendwann bei Karl Platt gelandet.
ein kleiner Sprung.
Da habe ich die ganzen Marathon-Meistertitel gelesen.
Okay. Ja, das kann gut sein. Der ist
kurz,
ja,
Gruß geht raus.
Ja, der ist früher auch sehr viel Cross-Country gefahren und hat sich dann eben als einer der ersten in Deutschland spezialisiert auf den Marathon-Bereich und ist da wahnsinnig erfolgreich auch unterwegs, national, aber auch international.
War es für dich irgendwann, ja, hat es mal eine Rolle gespielt, auf die Straße auch zu wechseln? Ich meine, Ronja habe ich gleiche Frage gestellt, aber es interessiert mich irgendwie immer beim Mountainbikern, weil das ja wirklich so speziell ist und ja wahrscheinlich auch kaum Zeit auf dem Straßenrad verbringt, außer wenn ihr gerade irgendwo einen Berg runter driftet.
Ja, also mittlerweile, gute Frage, mittlerweile eigentlich habe ich mit dem Straßenrad eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Ich habe, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Jahre nicht mal eins geordert. Ich bin die meiste Zeit eigentlich mit meinem Mountainbike unterwegs, so wie heute auch, wo ich dann auch viele halt auf der Straße gefahren bin mit dem Mountainbike. Aber früher, als ich angefangen habe, gerade im U23-Bereich, da habe ich auch sehr viel auf der Straße eben trainiert. Da sah das Training oder die Trainingslager noch ganz anders aus. Da sind wir eben sehr viel mit dem Straßenrad unterwegs gewesen und haben dann auch sag ich mal, national, aber auch oder jetzt hier im Europa gesehen, Rundfahrten teilgenommen. Ich bin früher noch, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bestimmt Regio-Tour und Sachsen-Tour gefahren. Klar. In Mallorca die Rundfahrten bin ich gefahren. Und da waren auch damals echt krasse Teams auch am Start und gegen die bin ich dann auch gefahren und das war alles gut. Aber wenn ich mich zurückerinnere, da war das noch so ein bisschen, wo die Straßenfahrer diese Vorurteile gegenüber den Mountainbikern haben, vielleicht auch berechtigt, weil wenn dann der Mountainbiker mit Mountainbike-Schuhen im Straßenrad da am Start steht und dann in die Pedale tritt und alles, da war das noch so ein bisschen komischer. Und ich habe mich dann aber relativ schnell, sag ich mal, auf den Mountainbikesport spezialisiert, weil mir ganz ehrlich der Mountainbikesport dann einfach viel mehr gefallen hat, weil ich da in der Natur draußen war, das Technische hat mir Spaß gemacht und da war für mich nie so die Sache, dass ich irgendwann mal auf die Straße wechseln wollte.
Da habe ich noch, wo du es gerade erzählst, dass du früher relativ viel mit dem Rennrad unterwegs warst. Das ist auf jeden Fall so in meiner so Radsportjugend, sag ich mal, war die auf jeden Fall ja so ein bisschen omnipräsent in den Medien. Das war ja so zu am Anfang noch Telekom, dann wie gesagt dieses Fumic Brothers Team, Fumic Brothers International hieß das, ne?
FBI.
Ja. Wahnsinn, oder? Und, jetzt im Nachhinein.
Wie gesagt, ich kannte euch dann ja eigentlich so aus den Medien und bin dann 2005, muss das auch gewesen sein, war ich mit dem BDR im Trainingslager auf Mallorca als U19-Fahrer und da war die Mountainbike-Nationalmannschaft auch da. Und wir waren ein paar Tage vor euch auf jeden Fall schon da und ich saß immer nach dem Training, um die Streifen wegzubräunen, noch auf dem Balkon ausgerichtet nach Westen. Wir waren damals in Alcudia und mein Balkon ging halt direkt zur Straße hin und da kann ich mich noch genau dran erinnern, ist irgendwann die Mountainbike-Nationalmannschaft angereist und da sind halt eigentlich alle mit einem Bus abgeholt worden, außer die beiden Fumic-Brüder, die kamen nämlich mit so einem schönen Mini Cooper S oder sowas da angefahren mit lauter Musik am Fenster, Cabrio oder so war das, glaube ich, oder auf jeden Fall lauter Musik da angefahren und ich dachte mir so, okay, das sind also die Fumic-Brüder und da ging dann auch direkt, weiß ich noch, so die Gerüchte los, so, und dann hieß es direkt so, ja, die Mountainbiker hier, die Fumic-Brüder, die fahren dann am nächsten Tag, fahren die immer direkt die Inselrunde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wurde damals so erzählt.
Wahnsinn. So. Ich kann mich da nicht mal dran erinnern, muss ich ganz ehrlich. Vielleicht lagst du auch einfach viel zu lange da auf dem Balkon in der Sonne.
Das ist eigentlich noch nicht mal das, was ich eigentlich erzählen wollte. Weil, ja. Wir waren dann in dem Hotel und dann gab es ja immer Abendessen, sage ich mal, ab 18:30 oder so. Und da man ja beim BDR nie was zu essen bekommen hat, dann war man natürlich auch immer hungrig und hat dann eigentlich schon vorher vor dem Restaurant gewartet, bis die Türen aufgingen und dass man endlich losgehen konnte. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwann mal auf so einer Bank vor diesem Restaurant saß und dann kamst du irgendwann mit einem Mädel in so eine Diskussion vertieft und hast dich neben mich auf die Bank gesetzt und dann, die Diskussion war irgendwie so, dass sie dich so irgendwie versucht hat zu überreden, ja Manuel, können wir uns nicht doch mal treffen oder so auf ein Date halt, ne? Und dann warst du schon irgendwie so ein bisschen genervt und hast du gesagt so, nein, ich habe dir das schon so oft gesagt, auf keinen Fall. Und die so, ja, aber Manuel, warum denn nicht? Und dann hast du gesagt, und das ist jetzt vielleicht nicht genau der Wortlaut, aber ich weiß noch ungefähr, da hast du gesagt, ja, meine Freundin zu Hause, die hat so riesen Titten und du kannst da auf jeden Fall nicht mithalten.
Ey, die hast du jetzt erfunden, die Story. Das kann nicht sein. Ich bin so ein anständiger Kerl, das kann gar nicht sein, dass ich das gesagt habe.
Du könntest jetzt noch auf deinen Bruder schieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das warst.
Ja, was für eine Story. Aber ganz ehrlich, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Aber ganz, also, okay, jetzt wo du sagst, ein ganz korrekter Kerl. Ich habe da ja nämlich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, jetzt hier für eine Folge auch mal ein bisschen Recherche betrieben. Ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm.
Ja.
Pass auf, Bildschirm teilen. So, teilen beginnen. Das sieht jetzt hier, also hier sieht er meinen Bildschirm, unsere guten Vorbereitungen hier für die Folge. Und jetzt habe ich hier nochmal so auf YouTube ein bisschen gesucht. Da habe ich ein Fotoshooting habe ich gefunden. Ich lasse jetzt hier mal den Sound, damit du den hörst, muss ich übers Handy abspielen lassen. Mache aber gleichzeitig das Video dazu an. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme. So.
Wir checken heute ein brutales Fotoshooting mit brutalen Weibern, 7 Stück, 2 Fummels mittendrin, geile Karren. Wir geben richtig Gas. Richtig gut, glaube ich. Mädels sehen gar nicht so schlecht aus.
Mann, das ist ja ewig her.
Dass das überhaupt noch online ist,
Das ist ungefähr die Zeit. Also wie gesagt, das Trainingslager war 2005. Also das ist schon 15 Jahre her. Mhm. Schon einiges passiert.
Aber ja, da ist echt einiges passiert. Mittlerweile habe ich Familie und 3 Kinder und alles. Und dann da wieder irgendwie die Kurve kriegen. Aber ist echt interessant, ja. Ich meine, ja, ich muss auch dazu sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, wie sich das alles entwickelt hat und alles. Und gerade auch, wo wir dieses Shooting hatten und alles, da kommst du natürlich auf, triffst du auf ganz arg tolle Leute von überall her, die wahnsinnig gute Ideen hatten. Und eine von denen war eben dieses Fotoshooting und alles. Aber im Nachhinein muss ich selber lachen und schmunzeln, ja, aber gut.
Ja, ich hab nämlich auch direkt mal gerechnet, wie alt warst du zu der Zeit? Und bei dem Fotoshooting warst du 23. Mhm. Und bei dem, das war ja dann, glaube ich, das ist 12 Jahre alt, zumindest steht hier bei YouTube. Ich weiß nicht, ob das dann. Und dann war das andere, ist ja noch länger her, ne?
Es ist ja auch normal. Gibt es einen 23-Jährigen, da stehen, sind irgendwie 12 Mädels, laufen da halbnackt rum und ein Lamborghini, dann ist es ja normal, dass der sowas von sich gibt, weißt du, von daher.
Ja, aber man muss ja, also jetzt mal auf der anderen Seite, ihr habt euch ja damals schon so krass vermarktet, das war eigentlich schon so der Zeit voraus, fand ich so, jetzt im Nachhinein auch, ne? Also,
ist halt so richtiger ja so Rockstar-Charakter, so dieses Team, ne? Und das hat das ja untermalt.
Ja, aber auch so vom Style, ich meine, ihr seid halt Mountainbiker gewesen, aber so als Straßenfahrer, so zumindest als Jugendfahrer, hat man sich da schon so ein bisschen irgendwie orientiert auch so, ne? Es war schon so, stach schon so heraus, also sag ich mal, im ganzen Radsport irgendwie. Und ich war, also ihr habt ja dann quasi so ein Zweier-Team gehabt, mehr oder weniger. Mhm. Und euch da ja auch was ganz eigenständig so aufgebaut mit coolen Sponsoren und so. Das muss man ja auch sagen, das hat ja alles so dazu beigetragen. Das war ja auch so ein bisschen mehr so wahrscheinlich Image, als dass ihr das wirklich gelebt habt. Ich meine, die Erfolge sprechen ja auch eigentlich eher dafür, eine seriöse Sportlerlaufbahn eingeschlagen zu haben und nicht jetzt irgendwie Partys mit Lamborghini zu feiern.
Nee, ich glaube, das war einfach das Gesamtpaket und es hat damals zu der Zeit eigentlich ganz gut funktioniert. Und klar, nach außen sah das wahrscheinlich so aus wie, oh, die feiern hier die ganze Zeit und die haben eine gute Zeit auf jeden Fall und alles, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir mussten nach wie vor trainieren und haben da die Ergebnisse eingefahren und alles. Aber ich glaube, so rein vermarktungstechnisch, so jetzt im Nachhinein, haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber wenn ich mir jetzt natürlich die Bilder angucke, dann muss ich selber schmunzeln so ein bisschen. Aber zu der Zeit, glaube ich, war das eigentlich ganz gut, was wir gemacht haben. Und witzigerweise, die uns da früher schon oder mich da gesehen haben, die sind heute noch Fans oder eben Leute, die mich nach wie vor da eben über Social oder was auch immer kontaktieren und meinen Weg verfolgen.
Nochmal so zu Teams im Mountainbike. Das ist ja eigentlich dann, du bist jetzt beim Team Kendall. Wie viele Leute seid ihr da jetzt zum Beispiel?
Also das ist ein internationales Team, darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie auf der Straße, dass da 10, 15 Leute im Team sind. Wir sind drei Profifahrer, ich habe es ja vorhin schon genannt, Henrique Avancini aus Brasilien, Maxime Arrot aus Frankreich und meine eine aus Deutschland. Und dann halt das ganze Paket drumherum, was alles anfällt. Also es sind drei Fahrer und plus minus 10 Betreuerstab.
Aber man fährt, wie du schon gesagt hast, nicht wie auf der Straße als Team, sondern Cross-Country, nee. Cross-Country, ja, ist eine Einzeldisziplin.
Das ist eine Einzeldisziplin, da bist du mehr oder weniger als Einzelkämpfer unterwegs. Nichtsdestotrotz, wenn sich die Chance und die Möglichkeit ergibt, im Rennen auf deinen Teampartner natürlich zu treffen, da gibt es so ein paar Sachen, die du eben dann eben nutzen kannst. Das ist jetzt nicht so wie auf der Straße, dass du da längere Zeit im Windschatten dann unterwegs sein kannst, aber es geht schon, dass man sich da untereinander auch hilft. Und gerade auch, weil es beim Cross-Country, wir haben ja im Vorfeld auf die Weltcups, die am Sonntag stattfinden, haben wir ja Freitagabend, haben wir mehr oder weniger wie so eine Quali, wo wir die Startpositionen ausfahren und da besteht wirklich die Möglichkeit, einfach da so ein bisschen taktisch zu fahren, weil das sind 20 Minuten Vollgas auf einem relativ kleinen Kurs, wo du mehr oder weniger die ganze Zeit im Fahrerfeld oder im Peloton unterwegs bist und da, wenn du da, sage ich mal, taktisch agierst, kannst du dir da einen Vorteil rausfahren und da macht es dann einfach Sinn, wenn du da starke Fahrer um dich herum hast.
Das machen die besten 40, glaube ich, oder so, ne?
Ja, die besten 40 der Start der Weltrangliste dürfen an den Start gehen und dürfen da eben die ersten vier Reihen ausfahren. Und wer schon mal ein Cross-Country-Mountainbike-Rennen gesehen hat, der weiß, wie wichtig das ist, sage ich mal, die Startaufstellung. Und ja, sage ich, wenn du da in der dritten Reihe schon stehst oder vierte Reihe, da ist es ungefähr so, wie, also du höchstwahrscheinlich siehst du, also machst du den Weg nicht nach vorne. Wobei, wenn du dir den Start mal anguckst, weißt du, wenn du dir das jetzt im Nachhinein bei Red Bull TV oder wo auch immer die Rennen ausgestrahlt werden, wir stehen ja relativ kompakt am Start und es sind maximal von Reihe 4 auf Reihe 1 in, weiß nicht, 5-6 Meter, aber für mich immer interessant zu sehen, da fällt der Startschuss, da geht's los und es ist relativ schwierig, eben da die Lücke zu schließen. Und deshalb ist die Startposition im Cross-Country so wichtig.
Wie viel Watt fahrt ihr dann so am Start für die erste Minute? Ihr habt ja Powermeter dran, gehe ich von aus, oder?
Ja, haben wir, aber das hat, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nie gecheckt, aber das ist so ungefähr so, wie wenn, ich glaube, Leute bei der Straße die letzten 400, 500 Meter fahren.
Oder ein Cross-Start.
Oder ein Cross-Start.
Die fahren auch so los.
Ja, ist wahrscheinlich vergleichbar.
Er ist auf jeden Fall erstmal all out, bis sich die eine Reihe gefunden hat. Das ist schon richtig brutal anzugucken. Und wie viele sind dann eigentlich insgesamt da am Start? Weil ihr fahrt die ersten vier Reihen aus, aber dahinter stehen nochmal wesentlich mehr, ne?
Ja, ja, also das ist unterschiedlich. In Europa sind wir relativ mit vielen Leuten besetzt. Das sind dann zwischen, sag ich mal, 140 und 160 Starter weltweit und die am Start eben stehen, um da die Plätze und Punkte auszufahren.
Und es ist halt unheimlich schwierig, so habe ich das mitbekommen, überhaupt mal sich zu qualifizieren für dieses Short-Track-Rennen, heißt das, glaube ich, ne? Freitagsabends dann.
Ja.
Und da überhaupt reinzukommen in diese ersten 40 Startplätze und nur da kriegst du ja dann irgendwie die Weltcup-Punkte, um dich weiter vorne platzieren zu können. Also das ist schon schon krasse Nummer, da stehen die Besten vorne.
Ja, also wichtig zu sagen auch, dass du brauchst eine Weile, sag ich mal, um im Mountainbike-Sport nach vorne zu kommen, weil du, sag ich mal, die Punkte einfahren musst über die Weltrangliste. Das kannst du entweder machen durch Top-Resultate bei großen Rennen, also gerade bei hochdotierten UCI-Rennen, wo es eben mehr Punkte gibt, oder eben beim Weltcup. Und wenn das nicht klappt, dann musst du halt kleinere Rennen fahren und so versuchen, Schritt für Schritt, peu à peu, dann die Weltrangliste nach oben zu klettern. Aber es ist nicht so einfach. Und der Start, jetzt nochmal zurück zum Start, ist eben deshalb auch so wichtig, weil natürlich alle versuchen, weil der Start ist relativ breit, 8 Mann können am Start stehen und versuchen natürlich dann nach dem Start, sobald es das erste Mal in den Singletrail reingeht, vorne zu sein, weil sobald sich da die Reihe dann dementsprechend aufperlt, wie auch in so einer Perlenschnur, dann hast du da relativ, sag ich mal, du kommst als Zehnte rein, hast aber schon fast 10 Sekunden Rückstand dann auf den ersten, obwohl der gerade eben erst in den Singletrail vorne reingefahren ist. Und dadurch, dass das so explosiv ist und so schnell ist bei unserem Sport, ist es da relativ schwierig, dann diese Sekunden, die du gleich am Start verloren hast, dann wieder gut zu machen. Weil du, so wie es gesagt hast, es ist nicht nur am Start All-Out, sondern fast eigentlich, du fährst 1,5 Stunden Vollgas. Ja.
Ich würde gerne mal ein paar Jahre zurückspringen. Ihr seid ja damals beim Team Telekom gefahren. Ich glaube, das war so in den letzten Zügen auch von dem Straßenteam. Das lief so parallel, glaube ich, ne? Wann war das?
Team T-Mobile war es.
Oder Team T-Mobile? Welche Jahre
war das? Ja, war 2001 bis 2004.
Genau, und danach, war das danach schon, als ihr dann euer eigenes Team aufgemacht habt, also das FBI, oder?
Ja, das war 2005 dann, in der folgenden Saison auf 2008.
Okay, und wie kam das zustande, dass ihr, ich meine, wie es zustande kam, ist mir schon klar, ihr beide fahrt gerne Rad und habt gesagt, ihr macht ein Team, aber wie habt ihr euch da finanziert in dem Jahr oder in den paar Jahren?
Wo, also welches
bei
Team
FBI, redest du jetzt von? Bei FBI, also euer Privatteam von dir und Lado.
Ja, ich meine, wir hatten eben Sponsoren, die uns da finanziell unterstützt haben, monetär, also mit Geld, und auch eben materiell gesehen, und sind da eigentlich ganz gut durchgekommen und waren da für den Markt relativ interessant, weil, so wie ihr es ja vorhin schon gesagt habt, wir waren da so ein bisschen lauter als die anderen, sind da gut aufgefallen, hatten natürlich auf der anderen Seite auch die guten Ergebnisse. Mein Bruder ist damals auch schon beim Weltcup relativ stark gefahren, ist da aufs Weltcup-Podium mehrmals gekommen, im Weltcup-Gesamtwertung war er mehrmals eben vorne und ist da international, sag ich mal, sehr gut unterwegs gewesen. Und das war natürlich in der Branche, gerade am Anfang haben wir eben mit Scott zusammengearbeitet, die ersten 2 Jahre, und dann danach mit Canyon aus Koblenz, und das war eine tolle Zeit, die wir hatten mit denen, und es hat auch relativ gut funktioniert.
Ja, und ihr hattet dann ja auch, glaube ich, in 2008 ein bisschen an Cipollini angelehnt, so einen geilen Einteiler, oder? Mit so,
Der war der Wahnsinn, gell?
Auf jeden Fall. Und in Weiß auch komplett.
Ja, das war so eine Jux-Idee, die wir dann hatten irgendwann mal, weil wir gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwie mal einen geilen Anzug machen, aber ich glaube, das war jetzt nicht, das war eher so ein Ding, wo wir gesagt haben, ey, das machen wir vielleicht irgendwie für uns persönlich, was, wenn du dann mal rausgehst mit deiner Trainingsgruppe und dann kommst du mit dem Batman-Anzug, was du überall diese Muskeln hast, und beeindruckst da eher deine Radtrainingsgruppe. Aber im Endeffekt, wir sind, glaube ich, 2-3 Rennen mit dem Ding gefahren, das sah eigentlich ganz cool aus jetzt im Nachhinein.
Ja, und ich meine, wir sind eh immer so ein bisschen auch BDR-kritisch, aber wie kam es dazu, dass ihr 2009 für Kroatien starten wolltet? Davon wusste ich gar nichts, ich habe es gar nicht mitbekommen, habe auch bloß bei Recherche rausgefunden.
Ja, Kroatien war es gar nicht, das war Slowenien, da ging es darum, als, glaube ich, die NADA damals, also die Meldepflichten eingeführt hat und der BDR uns damals keine Lizenz mehr ausstellen wollte, weil die gesagt haben, oder weil wir eben zu dem Zeitpunkt gesagt haben, das gefällt uns nicht so, wie das an uns rangetragen worden ist mit dieser Meldepflicht über dieses NADA oder WADA-Netz eben, wo du dann eben angeben musstest, wo du da sein solltest und alles. Da kam das gerade eben erst an, und da haben wir uns da so ein bisschen dagegen gelehnt, weil wir einfach, wie soll ich sagen, von der Verhältnismäßigkeit haben wir gedacht, das passt uns irgendwie nicht, und der BDR wollte da eben uns dann eben die Lizenz nicht ausstellen, musste er aber dann im Nachhinein, und wir eben gedroht haben, mehr oder weniger, oder haben wir gesagt, wir wollen dann eben unsere Rennen weiterfahren. Die Saison fing mehr oder weniger an, und wir dann gesagt haben, wir holen uns dann einfach über Slowenien, über den slowenischen Verband die Lizenz. Das hat damit so jetzt nichts, weil es in den Medien kam es dann eben so rüber, dass wir gedacht haben, wir starten jetzt für ein anderes Land, aber eigentlich ging es nur darum, dass wir nur eine andere Lizenz über einen anderen Verband holen wollten. Das war eigentlich alles.
Okay, aber habt ihr letztendlich nicht gemacht?
Nee, haben wir nicht gemacht.
Nee, okay.
Wann hast du denn deinen Bruder überholt, leistungsmäßig, oder hast du das gar nicht und er hat seine Karriere vorzeitig beendet?
Nee, ich habe den, glaube ich, so in den letzten Jahren habe ich ihn immer mehr unter Druck gesetzt, auch von den Ergebnissen her und von allem, und habe den da, glaube ich, auch so ein Stück weit eingeholt. Und jetzt sage ich mal, dadurch, dass ich ja nochmal fast 9 oder 10 Jahre länger als er unterwegs war, habe ich, glaube ich, mit meinen mittlerweile 4 Olympiateilnahmen ja auch und etlichen anderen Titeln, die ich eingefahren habe, habe ich ihn, glaube ich, da auch schon so ein bisschen überholt.
Ja, ja, Olympia ist jetzt auch wieder ein Thema. Ich weiß, Paul hat dazu eine Frage. Ich habe jetzt aber zur letzten Olympia-Austragung noch eine Frage. So, ich habe nämlich jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Du bist gerade aktuell auf Platz 17 in der Weltrangliste. Mhm. Und das heißt, bei der, sagen wir mal, morgen wäre Olympia, dann könntest du jetzt dann auch bei dem Ausscheidungsfahren vorher oder bei dem Quali-Rennen mitfahren. Wie hat denn das Sagan eigentlich gemacht bei der letzten Olympia? Also
bei Olympischen Spielen gibt es dieses Short-Track-Race überhaupt nicht. Das bedeutet, okay, du gehst an den Start bei den Olympischen Spielen und da stellst du dich dann dementsprechend auf. Und die Aufstellungskriterien gehen eben über A, die Weltrangliste, auch über das Nationen-Ranking. Das bedeutet jetzt zum Beispiel für den Olympischen Spiele in Tokio wäre es dann so gewesen, dass die ersten 2 Nationen, das ist in dem Fall jetzt in diesem Jahr, wäre es die Schweiz und Italien, die würden 3 Startplätze bekommen, von 3 bis 7. Und wir sind aktuell, glaube ich, auf dem 7. Platz. Wir würden 2 Startplätze bekommen und dann bekommt jedes andere Land bekommt einen Startplatz. Und der Peter Sagan ist dann damals über die Slowakei über einen Startplatz eben da reingerutscht und war dann im hinteren Feld, war der dann eben am Start. Aber bei den Olympischen Spielen musst du das so vorstellen, das ist so ein bisschen anders, da stehen dann nicht 150 oder 180 Leute, das ist ein sehr kleines Feld, es sind, okay, ich glaube, 48 Leute, die da am Start stehen.
Ah, okay. Ja, aber ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie der das dann so schnell nach vorne geschafft hat. Der war ja echt kurzzeitig auf Platz 3 oder 2 sogar und hat dann aber auch relativ schnell einen Platten gefahren. Und das fand ich ganz interessant, habe ich damals gelesen. Da hat man so gesagt, ja, der ist halt platt gefahren, weil er technisch nicht so gut ist. Und da frage ich jetzt mal hier einen Experten, ist das wirklich so, dass man dann das vielleicht darauf zurückführen kann, dass er irgendwie da doch nicht so, als jetzt so eigentlich Straßenprofi, nicht mehr so drin war im Mountainbike, dass er dann deswegen vielleicht so auf jeden Fall Defizit hatte gegenüber so den Vollprofis?
Ja, ich meine, das auf jeden Fall, wenn du dir die Strecken anguckst und gerade jetzt in Rio die Strecke, die war technisch bergauf und bergab, da waren relativ viele solche Steinfelder und ich glaube, da, wo er auch platt gefahren ist, das war so eine Sequenz, wo du, sag ich mal, Schwung holen musstest in so einer Kompression und da hat er einfach das Hinterrad stehen lassen und ist dann nicht leicht gefahren, sondern hat er einfach da einen Stein mitgenommen und hat er relativ schnell auch platt gefahren. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das, diesen Ansatz von ihm fand ich wahnsinnig cool zu sagen, er will beim Mountainbiken starten, weil er kommt ja auch ursprünglich vom Mountainbiken und es hat dann auf die Straße einfach gewechselt und hat dann in Rio gesehen, dass die Strecke auf der Straße nicht so sein Ding ist und hat dann gesagt, du, weißt du was, dann mache ich das im Mountainbiken, weil die hatten zu der Zeit keinen Slowaken, der da eben sich qualifizieren oder fahren konnte und dann hat er gesagt, ich mache das. Ich fand es cool, dass er eben da war, aber er hat dann, glaube ich, auch ganz schnell gemerkt, dass das doch nochmal was ganz anderes ist, um da, sag ich mal, erfolgreich zu sein auf dem Kurs. Aber ich fand es cool, dass er eben da war und das hat uns dem Sport auch so ein bisschen Publicity gebracht, weil er zu dem Zeitpunkt ja natürlich relativ stark auf der Straße auch präsent war und dann aber auch zugegeben hat, dass er sich, glaube ich, das so ein bisschen anders vorgestellt hat und dass das so ein bisschen für unseren Sport dann auch gesprochen hat.
Ja.
Dass es doch nicht so einfach ist, ja.
Ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ja mittlerweile auch, ich meine schon 38 hört sich immer hart an, aber es ist natürlich im Radsporterleben eher am Ende. Von daher wollte ich mal wissen, wie für dich diese Verschiebung der Olympischen Spiele, ja, welche Auswirkungen das für dich hat, sowohl ja, privat als auch sportlich, weil ich glaube, du wolltest die Karriere beenden, Ende der Saison, eventuell, habe ich so gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und genau, also wie sich das für dich auswirkt.
Ich habe eben für mich und mit meiner Family und mit meiner Frau haben wir, als ich den letzten Vertrag unterschrieben habe, das war ein 3-Jahres-Vertrag, da habe ich gesagt, das mache ich jetzt noch bis 2020, dann habe ich meine 5. Olympischen Spiele hoffentlich dann bestritten, mehr oder weniger, und habe eben tolle 20 Jahre gehabt. Und jetzt war es so ein bisschen so eine bittere Pille für mich, als ich dann eben erfahren habe, dass die Olympischen Spiele wieder oder verschoben werden aufs nächste Jahr, bedingt natürlich jetzt durch die Thematik, was gerade eben mit dem Coronavirus ist, war das für mich auch abzusehen, dass, wenn du im Vorfeld gesehen hast, was sie dann alles für Events eben gecancelt haben und alles, dass es absehbar war, dass sie natürlich auch so ein Event dann eben verschieben, und dass es jetzt eben ins nächste Jahr fällt, es war für mich so ein bisschen, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, so eine bittere Pille, weil eigentlich wollte ich ja die Saison beenden. Ich habe jetzt ich war in Vorbereitung auf ein anderes großes Event, das Cape Epic, was ja eigentlich im März stattfinden sollte in Südafrika, und bin da eben schon in Vorbereitung gewesen. Dann haben sie uns 2 Tage vor dem Start, haben sie das Event auch gecancelt, sind dann eben zurückgekommen, und da war ich jetzt eben die ersten 2 Wochen mehr oder weniger daheim, war so ein bisschen niedergeschlagen. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt alles, ja, dass die Events gecancelt haben und unsere Weltcups und das ganze Zeugs, und im Moment, und da habe ich eben diese Zeit gebraucht, um mich so ein bisschen zu fassen, und jetzt weiß ich gerade selber nicht, ob ich nochmal ein Jahr eben drauflegen soll, dass ich dann diesen Start, weil ich mir auch schon das Olympia-Ticket, die A-Norm schon geholt habe, ob ich das nochmal dann eben machen soll.
Aber fühlst du dich vom Fitnesslevel noch genauso gut wie 2016? Oder also dass du sagen kannst, okay, gut, dann ziehe ich das einige jetzt noch durch, vom Leistungsstand würde ich es hinkriegen, oder merkst du eh auch schon, dass irgendwo, das willst du jetzt auch sehen, nicht offen sagen, musst du auch nicht, aber das ist eh schon so ein. Ja.
Hört ihr uns jetzt so keiner zu, weißt du? Ja, genau. Ich sag euch das jetzt ganz offen, was da jetzt läuft.
Ich meine, das muss ja auch motivationsmäßig extrem hart sein, wenn man sich so drauf vorbereitet, auch freut, und dann wird das so verschoben. Es sind irgendwie nur 2 Monate, also das ist einfach ein ganzes Jahr, ne? Also ich meine, da liegt nochmal ein ganzer Winter dazwischen. Jetzt eh ein Jahr, was man nicht absehen kann, was noch überhaupt an Retten stattfindet, und dann, ja, das, also ich kann mich gar nicht in so eine Situation reinfühlen. Also ich finde es schon eh krass.
Aber Paul, ja. Ein Winter für einen Mountainbiker, der ist ganz anders als wie für einen Straßenfahrer. Der fliegt nach Südafrika dann irgendwann im Oktober und bleibt dann da eigentlich bis zum Cape Epic, oder wie funktioniert das?
Das kann Straßenfahrer auch machen.
Ja, ich sehe eigentlich auch viele Straßenfahrer. Ich meine, die sind ja auch die ganze Zeit irgendwo im Trainingslager. Ja,
so kurzzeitig immer, aber also die Mountainbiker sind ja gefühlt den ganzen Winter da.
Ja, ich meine, wir haben Südafrika ausgewählt, weil das passt uns eigentlich ganz gut eben rein, von den Bedingungen her. Und ich war jetzt im Vorfeld, auch über die letzten Jahre, gebe ich dir recht, da waren wir also relativ oft unten, passt aber eigentlich ganz gut, weil die Bedingungen, wie gesagt, super sind. Das Terrain da unten, das Wetter, es ist ja nur 1 Stunde Zeitumstellung auch. Du fliegst über die Nacht mehr oder weniger mit dem Direktflug runter, und wir mieten uns da ein Haus für ein halbes Jahr mehr oder weniger, lassen da auch unser Zeugs und fliegen da ein und aus, um eben die Trainingseinheiten da zum absolvieren. Und auch im Vorfeld, sag ich mal, hat es viele Testen, weil wenn wir dann uns vorbereiten, wie jetzt auf dieses Cape Epic, was ja ein 8-Tages-Etappenrennen ist, über 650 Kilometer und schieß mich tot 16.000 Höhenmeter in Afrika, da musst du im Vorfeld natürlich auch viele Tests machen und alles, gerade mit neuem Material, Suspension-Einstellung, Reifenwahl, Reifentests, weil jedes Jahr eben was Neues kommt, und dann passt es für uns eigentlich ganz gut, wenn wir da eben da unten sind, und da können wir unsere relativ gut auf die Saison eben vorbereiten. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf dieses Olympia-Thema und alles, weil dieses Jahr ist halt, oder nicht nur für mich, glaube ich, aber für jeden Sportler, der sich gerade eben auf Olympia vorbereitet hat, ist es gerade so ein bisschen schwierig, weil er natürlich so ein bisschen im luftleeren Raum gerade ist, weil er auch nicht genau weiß, wann andere Events eben stattfinden und alles, und du bist so ein bisschen verloren gerade. Im Moment ist es ja so, dass die UCI beschlossen hat, glaube ich, bis Juni oder Juli gar keine Events zu haben, und ab da geht es dann erst weiter, sage ich mal. Und dann bin ich jetzt eben auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, die ganze Geschichte.
Olympia, ja, ist schon auf jeden Fall krass, ne? Das sind ja so, Olympia ist halt nicht nur so, also Radsportler, da kann man ja noch so ein bisschen nachvollziehen, wie das ist, aber generell so, dass für alle Sportler jetzt in so vielen Disziplinen einfach ne, sowas ganz Krasses, ne? Weil er auch, ich meine, Radsportler, die denken halt eigentlich oft auch so in Jahreszyklen, aber viele andere Sportarten, die leben halt von Olympia, ne? Und für die planen halt ihr Training auf 4 Jahre, so ungefähr, ne?
Ja. Das
ist schon eine krasse Nummer. Naja. Aber Paul und ich wollten zum Beispiel eigentlich auch dieses Jahr Cape Epic fahren, aber Paul hat gekniffen.
Ja, Wahnsinn.
Nein, ganz so ist es nicht. Da ist ein Radrennen dazwischen gekommen, was natürlich jetzt auch rausgefallen ist. Nee, aber ich glaube, mich würde es auch mal interessieren, das Cape Epic zu fahren, ne? Und Staufi auch.
Das ist ein Wahnsinns-Event, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Das ist ein Wahnsinns-Event, das ist ein richtiges Abenteuer da unten.
Ja, es gibt aber auch so Seniorenklassen. Ab wann kann man da mitfahren?
Seniorenklasse?
Ja.
Fragst du mich gerade was, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ihr seht so aus, wie wenn ihr da auf jeden Fall mitfahren könnt. Nee, aber da gibt es natürlich verschiedene Klassen. Ich glaube Masters 1, Masters 2 und schieß aber mich tot. Aber
man muss
der Event an sich ist halt einfach, ist halt Wahnsinn.
Man muss immer auf seinen Kollegen warten, ne? Also.
Ja, wenn der schlechter ist als du, dann musst du warten. Am besten, du suchst dir halt einen Partner aus, der, sage ich mal, sehr, also wo ihr zwei halt sehr ausbalanciert seid und dann eben gemeinsam das Rennen bestreitet, weil es halt ein Rennen ist, das du als mit deinem Partner eben bestreitest. Und da gibt es dann eben Regularien, wo du maximal, sage ich mal, 2 Minuten getrennt sein darfst, weil jeder hat ja so einen GPS-Sender und alles, das kann man dann nachprüfen, dann kriegst du eine Zeitstrafe und alles. Und aber es ist ein Wahnsinns-Event, der halt eben da unten am Kap stattfindet und gerade für, sag ich mal, Europäer oder für uns Deutsche, die, sag ich mal, gerade so über den Winter sich gequält haben, trainiert haben und wenn sie dann so ein Ziel haben und sagen, boah, dann fliege ich aber jetzt im März dann runter zum Cape Epic und fahre dann da bei 30 Grad im Staub quer durch Afrika, das ist schon was Besonderes.
Ich glaube, jetzt siehst du aber schon mal die Problematik, ja, die er gerade erklärt hat.
Ist ja eigentlich cool. Warum?
Die Balance, du hast zwischen
du schiebst mich 8 Tage durch Südafrika, habe ich jetzt daraus gehört.
Ja, ich habe irgendwann aber sehr starken rechten oder linken Arm auf jeden
aber
Fall.
Aber glaubst du, das kriegt man hin so als ehemaliger Straßenfahrer? Weil ich meine, Paul ist ja Cross gefahren, der kriegt das auf jeden Fall hin, aber so technisch kriegt man das hin, ja, ne?
Ich würde schon sagen, ja. Also das ist jetzt nicht einfach, aber ich meine, ihr habt ja eine Bremse dran, könnt ihr ein bisschen langsamer machen oder viele schieben den Berg runter oder so. Das ist nichts Neues und die Karenzzeit ist relativ human und dann kannst du bis abends eben reinrollen.
Okay.
Andi, du hättest wenigstens mal Chance gegen so einen Antilopenbock, wenn er von der Seite kommt.
Ey, das ist mir schon mal passiert in Südafrika, ne? Aber das war kein Antilopenbock, sondern da gibt es so ein ganz großes Vieh. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen.
Elefant.
Nein. Das ist auch so, wie so ein Riesenpferd sieht das
Giraffe?
Aus.
Zebra?
Nee. Zebra.
Nee, das ist nicht so ein. Ich gucke das nochmal nach. In der nächsten Folge kläre ich das nochmal auf. Aber
meinst du das Ding, was Timba ist oder sowas heißt bei König der Löwen? Oder wie heißt das?
Nein, das ist schon sowas wie so eine Antilope, aber halt 10-mal so groß.
10-mal so groß.
Das isst man auch immer da in Südafrika. Da gibt es ja immer so, also ist ja so Game, halt, ne, so Wildfleisch. Und das gibt es auch immer in den ganzen Restaurants da unten.
Das ist ja. Mit K. Vielleicht fällt es ja später ein.
Ja.
Krokodil.
Ich guck's nochmal nach.
Ist ein Krokodil. Gut.
Ah, ja. Ja, also du hast eben schon von Südafrika und von Komponententests und so erzählt und ich dachte mir so vor der Folge, jetzt hast du mal einen, das gibt's ja bei uns auf der Straße nicht, aber jetzt hast du mal einen, der sau viele Neuerungen im Mountainbike mitgemacht hat und ich wollte mal wissen, was das Geilste war, was es so Neues gab, auf was du auf gar keinen Fall verzichten wollen würdest. Ich glaube, du hast 3 Laufradgrößen mitgemacht oder so, ne?
Ja, mehr oder weniger. Also angefangen mit 26 Zoll oder noch kleiner, weil ich ja nicht der Größte bin, aber damals mit 26 Zoll und es ist schon beeindruckend, wie sich die Mountainbikes entwickelt haben und ich habe jetzt, glaube ich, nichts Spezielles, wo ich sage, was ich eben da rauspick, aber wenn ich mir die heutigen Räder einfach angucke im Vergleich zu den Rädern, die wir sonst vor, sag ich mal, 10, 15, 20 Jahren gefahren sind, das ist dann schon was ganz anderes mit den Rädern heutzutage, die die geben dir dann auch diese gewisse Sicherheit und die du brauchst auf diesen Trails auch. Also das, was wir vor 10, 15, 20 Jahren mit den Mountainbikes gemacht haben, das wäre auf den jetzigen Kursen überhaupt gar nicht denkbar, dass wir da so smooth und easy darüber rollen, über diese ganzen Rock Gardens und technischen Features. Und speziell gesehen, also wie gesagt, für mich, was eingeschlagen hat, war eben dieses 29 Zoll, dass das Mountainbike für mich zu so einem Allrounder gemacht hat, auch für mich persönlich, weil ich einfach dann gesehen habe, boah, ich brauche eigentlich gar kein Rennrad mehr, das rollt halt mit der richtigen Bereifung, rollt es wie Sau. Ich meine, wie ich es euch gesagt habe, ich habe kein Rennrad mehr seit 3 oder 4 Jahren, ich fahre nur noch mit dem Mountainbike auch auf der Straße, bin heute 120 Kilometer auf der Straße gefahren mit dem 30er Schnitt, das war eigentlich total easy, das war Grundlagentraining für mich und ja, daran siehst du auch, dass das Ding halt, das rollt wahnsinnig, ist wahnsinnig komfortabel, das sind Fullies, weißt, die wiegen nichts mehr und das ist für mich einfach, wo ich auch die Möglichkeit einfach habe, weil ich gesehen habe, ich liebe auch, deshalb auch der Mountainbike-Sport, ich liebe dieses Naturbewusste, also wo ich raus in Natur gehen kann und ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn ich auf der Straße bin, dann bin ich immer so ein bisschen gefangen, da gibt mir die Straße immer vor, wohin ich muss und im Gelände oder mit dem Mountainbike, da konnte ich immer so ein bisschen wählen. Ich war dann teils auf der Straße heute unterwegs oder dann habe ich irgendeinen Schotterweg gesehen oder einen Wald, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt unbedingt mal reinfahren, das gucke ich mir an und dann ist es für mich einfacher, dann einfach abzubiegen.
Wir haben vor 2 Folgen, hast du ja wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, die Ronja Eibel hier im Besenwagen gehabt.
Ich habe vorhin reingehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da habe ich das, schon erzählt, dass mein Kumpel und Geschäftspartner auch immer mit mir mit dem Rennrad mitfährt und da wesentlich mehr als 30er Schnitt kein Problem ist und 70 km/h bergab mit Kurven auch kein Problem. Mhm. Und das führt mich aber zur nächsten Frage, weil der ist ein bisschen mehr im Marathonsport zu Hause. Betreut da Teams und seine Freundin, die Stefanie Dorn, ist relativ gut und so weiter. Also Marathon-Profisport und die denken im Team jetzt schon relativ weit Richtung Aero, weil die Teile halt, wie gesagt, so schnell rollen und da wahrscheinlich auch wesentlich längere Flachstücke drin sind. Der greift dann immer so unten an der Gabel oder überlegt jetzt schon, was kann er irgendwie modifizieren, dass er sich in Aero-Position aufs Mountainbike setzt. Gibt es da bei euch auch Überlegungen oder irgendwas in der Richtung, dass du so trainierst oder übst oder ist das Schwachsinn?
Ja, ich meine, wenn ich mir das Cape Epic jetzt nochmal anschaue oder so, wenn wir da über 650 Kilometer eben durch Afrika donnern auf Schotterwegen und dann mit Vollgas fahren, dann erreichst du natürlich Geschwindigkeiten, die über 30, 35 oder teils auf der flachen bis mit 50 km/h über Schotterwege fährst. Da kommt natürlich dieses Aero kommt natürlich auch ins Gespräch und da versuchen wir natürlich die optimale Position zu finden, weil sobald du, sage ich mal, über 25, 30 km/h fährst, hast du dann dementsprechend auch einen wahnsinnigen Luftwiderstand und umso kleiner du dich da natürlich auf dem Fahrrad machst, umso mehr kannst du dann natürlich auch sparen und dann kommen eben solche Sachen. Dadurch, dass ich bei meinem Candle eine Lefty fahre, ist es für mich schwierig, mit zwei Händen die an der Gabel festzuhalten. Mit einer Hand wäre es vielleicht doch ein bisschen gefährlich, aber wir trainieren auch, uns zu verbessern auf eben solchen Passagen, um da so wenig Angriffsfeld für den Wind zu geben.
Aber du machst einfach so normale Hände zusammen dann wahrscheinlich vorne am Lenker und ziehst die Schultern ein und so weiter, so wie das ein Straßenfahrer auch machen würde.
Ja, ganz genau.
Ja, ja, der okay. Körper macht irgendwie doch so den fast den größten Unterschied. Man denkt immer so Richtung Aero-Fahrrad und so weiter, aber so ein Mountainbike ist ja definitiv mit der Reifenbreite da nicht einzubeziehen. Aber der Körper ist einfach ein Riesenwert im CW-Wert, Paul.
Ja, das auf jeden Fall, aber wir spielen trotzdem auch mit Felgengrößen, also Felgenbreite und alles. Also es gibt jetzt, sag ich mal, wo wir jetzt gerade Überlegungen haben, dass wir gerade für diese Shorttrack, für diese Sachen, die sind uns normalerweise bei einem Shorttrack, da bist du sehr viel, sag ich mal, auf Asphalt unterwegs und bist da auch schnell unterwegs. Da tun wir dann schon in Erwägung auch, ziehen andere Laufradsätze auch zu fahren, die noch ein bisschen mehr aeroärmfach sind, um da einfach mehr rauszuholen. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit auf gleichem Material sind. Unterwegs sind.
Ich hatte es die Ronja auch schon gefragt und war eigentlich erstaunt, dass sie, ich glaube, sie hat gesagt, dass sie beim Wettkampf jeweils nur eine Hardtail und einen Fully dabei hat. Wie viele habt ihr dabei, je Fahrer beim Weltcup zum Beispiel?
Also ich habe meistens immer ein Trainingsrad, mit dem ich unterwegs bin, das bei uns im Truck steht und mein Racebike und eben daheim habe ich meine ganzen Trainingsfahrräder. Und dann bei einem Wettkampf bin ich am Anfang erstmal mit meinem Trainingsbike unterwegs. Und dann, wenn es näher an die Wettkämpfe geht, dann hole ich das Wettkampfrad raus. Wenn das dann dementsprechend eingestellt ist und eingestimmt nach unseren ersten Runden auf dem Kurs, wo wir dann wissen, wie wir das Setup einstellen, und dann hole ich, kommt eben das Rennbike raus, und dann wird auch im Vorfeld mit dem Rennbike gefahren.
Fährst du hauptsächlich Fully, nehme ich mal an? Also ja. Hardtail?
Hardtail fast gar nicht. Also das letzte Mal, Albstadt ist so ein Kurs in Deutschland, der noch so ein bisschen oldschool ist, wo wir dann im letzten Jahr, sind da vermehrt die ganzen Top-Leute auch mit dem Hardtail unterwegs gewesen, aber wenn du dir die Strecken insgesamt anschaust, ist es eigentlich so, dass alle zum Fully greifen.
Okay, und jetzt habe ich die Frage, ist mir die Frage entfallen gerade. Es waren auf jeden Fall aufs Material gerichtet.
Genau. Reifen bestimmt.
Nee, ich weiß wieder. Ich habe mir jetzt, keine Ahnung, jetzt gar nicht im Vorfeld von dem Podcast, aber sonst so allgemein auch so ein paar Videos von Kennedy angeschaut. Die machen ja so Backstage-Videos, glaube ich, von euren Rennen, ne? Über das Jahr verteilt, oder im letzten Jahr zumindest. Dieses Jahr ging es ja noch nicht. Das scheint irgendwie schon was anderes zu sein als Straßenrennsport. Noch lockerer, auf jeden Fall noch ein größerer Coolness-Faktor, aber wie viel Aufwand steckt dann letztendlich wirklich dahinter? Sieht irgendwie so aus, wenn man ist von 6, oder ihr habt 10 Mechaniker oder 10 Betreuer, die mit euch rumreisen, ja, um euch alles zu betreuen. Kannst du mal kurz beschreiben, was da unterwegs, also wie viele LKWs sind für euch zu den Rennen unterwegs? Was wird da aufgebaut? Ich meine, es sind da richtige Servicekurse, die da irgendwie entstehen, so kleine Zeltstädte, ja? Für das
Wochenende. Ja, genau. Also bei jedem Weltcup haben wir eben so eine Zeltlandschaft mehr oder weniger von den verschiedenen Teams, und die reisen dann, oder wie jetzt bei uns eben mit einem großen Truck an, wo dann eben ein Aufenthaltsraum für die Fahrer ist, Mechanikerraum, da ist eine Küche drin für unseren Koch, sind Möglichkeiten für eben auch Physioeinheiten, und das ist so ein richtig großer, schöner Truck, und dann haben wir natürlich auch unsere anderen Fahrzeuge, mit denen wir eben da anreisen, mit unseren kleineren. Aber prinzipiell passiert eigentlich alles rund um diesen Truck herum, und da ist eigentlich das meiste. Und da kommen eben dann die ganzen Fans, die dann zu diesen Events dann anreisen. Die sind dann relativ nah auch dran. Die können auch dem Mechaniker so ein bisschen über die Schulter auch blicken, was jetzt da gewählt wird, was für ein Setup und alles. Und es ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen familiärer. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute relativ ausgrenzen da, dass die nicht ran können und sich das nicht angucken können, dass da irgendwas dahinter passiert. Das ist noch relativ offen, und ich glaube, das schätzen die Fans auch.
Du hast gerade angesprochen, ist familiärer. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, da hast du so in deinem Steckbrief hast du einen Mechaniker und einen Physiotherapeuten genannt.
Ja.
Ist das so, dass du das ganze Jahr dann mit einem Mechaniker und einem Physiotherapeuten unterwegs bist, oder habt ihr da im Team einfach mehrere und das wechselt so ein bisschen durch?
Nee, wir haben mehrere natürlich. Wir haben vom Team welche. Ich habe persönlich noch welche, die ich, wenn ich dann daheim bin, eben auch sehe über das Jahr. Aber für mich persönlich ist das Team wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich auch fast 180, 200 Tage im Jahr unterwegs bin. Und da ist eigentlich das Team mehr oder weniger meine zweite Familie. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich mich mit den Leuten gut verstehe. Und ich habe auch zu jedem mehr oder weniger ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
Jetzt hast du schon angesprochen mit den Reisetagen und so, das ist ja schon, deckt sich so ein bisschen mit der Straße auf jeden Fall. Wie viele Renntage macht ihr als Mountainbiker im Jahr?
Das ist unterschiedlich. Also ich denke mal, dass wir so auf 20 Wochenenden kommen, die wir unterwegs sind, durch eben Weltcups, durch kleinere Rennen in Europa, aber auch weltweit einfach. Und dann haben wir meistens noch drei, sag ich mal, Etappenrennen, die wir bestreiten. Eins ist 4 Tage lang in Südafrika. Das eine, worüber wir gesprochen haben, ist das Cape Epic. Das ist 8 Tage lang. Und dann gibt es das gleiche, das Pandora in Südamerika. Das ist der Brazil Ride. Der ist auch 8 Tage. Und der ist am Ende von der Saison im Oktober. Und dann verteilt sich das dann so über das Jahr.
Und die Trainingsumfänge, was macht ihr da so, wenn du das im Monat so im Schnitt rechnest?
Ich denke, zwischen 16 und 18, 19.000 Kilometer im Jahr, die ich fahre, insgesamt. Wieder das aber auf einem Mountainbike, und das meiste natürlich auf Offroad mehr oder weniger. Und das sind auch sehr, also größtenteils intensivere Einheiten. Von daher kann man das, glaube ich, nicht so gleichsetzen auf der Straße.
Okay, von den Stunden passt es ja schon fast. Mhm. So, also ist eigentlich, muss der Trainer Fossi jetzt hier mal genauer beantworten, aber ich glaube, so 80 Stunden ist schon so eine Größenordnung, wie man jetzt als Worldtour-Fahrer auch trainiert. Und was ich da dann irgendwann, also wir haben irgendwann auch angefangen, als Straßenfahrer so Stabi-Übungen und so zu machen, ne? Und dann habe ich halt irgendwann mal in den letzten Jahren kam glaube ich, mal so ein Video von Nino Schurter, wie er da so richtig krasses Stabilitäts- und Koordinationstraining gemacht hat. Und das habe ich dann auch schon noch bei ein paar anderen Mountainbikern gesehen, bei dem Dänen, bei dem, wie heißt er, Andreasen?
Andreasen, ja.
Oder, ja. Das ist ja schon nochmal ein paar Level höher als bei den Straßenfahrern. Wie viel macht ihr da noch so an Training?
Also es ist relativ ausgeprägt, diese Stabi- und Gym-Geschichten. Die sind aber meistens, finden die, sage ich mal, in der Vorbereitungsphase statt von, sage ich mal, November, also Ende Oktober, November, Dezember, Januar. Und dann wird es ein bisschen spezifischer, wo wir dann ab Februar dann mehr eben auf dem Rad wieder unterwegs sind. Aber es begleitet uns eigentlich das ganze Jahr durch. Also gerade diese Stabi-Übungen, gerade auch für den Rumpf und alles, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil wenn du da eben dementsprechend in die Pedale trittst oder so und einen starken Rumpf hast, dann und gerade auf dem Mountainbike, weil es ja doch so ein bisschen wackeliger ist als, glaube ich, auf dem Straßenrad, ist nicht so statisch alles, ist es von Vorteil, wenn du da natürlich, sage ich mal, von der Rumpfmuskulatur her da stärker und besser aufgestellt bist.
Mathieu van der Poel, kennen wir ja alle. Der hat sich ja auch vorgenommen, Olympische Spiele, um eine Medaille mitzufahren. Wie schätzt du da seine Chance ein und vor allem wie oder verändert er den Mountainbikesport in einer gewissen Art und Weise? Also zumindest, was ich an Rennen gesehen habe, sah es irgendwie aus, als wenn so Nino Schurter und auch die anderen noch irgendwie nochmal eine Schippe oben raufpacken mussten, um ihn halt abzuhängen oder um zum Teil natürlich auch dranbleiben zu können. Mhm. Merkt man das, dass er einen Einfluss hat auf alle so ein bisschen, was das Level auch angeht?
Ja, ich meine, wenn man sich den Matthew van der Poel mal anguckt, ich meine, der ist ja, das ist so eine Wundertüte, ja, der ist ja, sag ich mal, erfolgreich in verschiedenen Disziplinen und für uns, glaube ich, war es so eine Bereicherung, als er dann auch gesagt hat, er möchte gerne eben im Mountainbike unterwegs sein und ich glaube, was viele nicht wissen, also was viele nur sehen, ist jetzt das letzte Jahr, als er eben so ein wahnsinnig starkes Jahr hatte, wo er da ja auch Amstel Gold Race gewonnen hat auf der Straße und im Vorfeld da in seiner Cross-Disziplin da dominiert hat und alles. Der hat ein wahnsinnig gutes Jahr gehabt. Und als er dann eben zum Mountainbiken gekommen ist, hat er das eben auch genutzt und hat da uns oder eben da ein Rennen oder zwei Rennen gewonnen im Weltcup. Und das hat er ja auch vorgehabt. Aber man muss, glaube ich, auch so ein bisschen die Vorgeschichte sehen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass der einfach gesagt hat, oh, jetzt bin ich Cross gefahren, jetzt bin ich Straße gefahren, jetzt fahre ich so ein bisschen Mountainbike und will dann gleich gewinnen. Der war ja auch schon 2016 war der das erste Mal, hat er teilgenommen bei Mountainbike-Rennen und hat sich, glaube ich, 2016 auch schon vorgenommen, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, hat dann aber die Olympianorm, die holländische, nicht geschafft. Ich weiß nicht, Sturz oder Defekte, was er auch immer hatte und alles und hat dann, also worauf ich hinaus will, ist, dass er da auch seine Zeit gebraucht hat und eben nach vorne zu kommen und dass es beim Mountainbiken doch nicht so einfach ist, wie er sich es vielleicht, glaube ich, vorgestellt hat, aber wenn man sich, wie gesagt, das letzte Jahr eben anschaut, sieht man einfach, dass es ein wahnsinnig guter und talentierter Athlet ist und dass es für uns, glaube ich, auch viel gebracht hat, weil auf der einen Seite eben sehr erfolgreich im Cross war, sehr erfolgreich auf der Straße war und dann jetzt im Mountainbike eben versucht hat, seinen ersten Weltcup zu gewinnen und das ist doch nicht so einfach für ihn war. Und deshalb, glaube ich, auch für ihn, sage ich mal, sehr emotional war, da eben erfolgreich dann eben diesen einen Weltcup gewonnen hat. Und für ihn dann, glaube ich, auch so gesagt hat, boah, es war gut und es war wichtig für ihn. Und deshalb auch, glaube ich, sagte er, jetzt will er das versuchen mit Tokio.
Ja, also ich habe den, ich weiß gar nicht, welcher Weltcup das war, aber ich habe es gesehen. Das war krass. Also ich meine, ich habe vorher schon Mountainbike-Rennen geschaut, aber man sieht es ja im anderen Auge und dann kennst den Typ natürlich auch von der Straße und ich fand es einfach brutal. Und das ist halt echt auch, du kannst es mit Straßenrennen wirklich gar nicht vergleichen, wenn du siehst, was die da letzte Runde abgezogen haben. Mhm. Oder was ja, das sieht natürlich in jedem Rad oder in jedem Mountainbike-Rennen ist es bei euch so. Aber ich finde das schon brutal, mit wie viel Laktat, Adrenalin ihr da zum Teil diese Anstiege, Hochfahrten und die Abfahrten runter über ja, Stock und Stein wortwörtlich. Finde ich schon ziemlich krass. Also, ja.
Du fährst halt ja wirklich,
ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja, man muss sich das einfach vorstellen. Du fährst wirklich am Limit und also da tut alles weh, mehr oder weniger. Du hast dann den Blutgeschmack im Mund, weil du halt wirklich, weil da alle Äderchen platzen, alles. Du bist wirklich am Limit und da geht es dann am Ende, gerade jetzt die Szene, die du da besprochen oder gerade eben angesagt hast, die waren dann wirklich, glaube ich, das war einfach so bis zum, das war das letzte, der letzte Dolchstoß, ja, mehr oder weniger, den man denn da verpasst hat und dann auch mental, glaube ich, dann einfach die Entscheidung da ja, passiert ist, wo dann einfach nichts mehr ging und das war für mich auch interessant zu sehen, aber es zeigt einfach, wie anstrengend der oder auf welchem Level wir da eben unterwegs sind. Und am Ende entscheidet, glaube ich, auch der Kopf und das Mentale. Und da hat er ihn, glaube ich, auch, sage ich mal, mental in die Ecke gedrängt. Und dass er dann einfach die Beine hochgenommen hat und gewusst hat, der Matthew, wenn der als Erster in die Abfahrt reingeht, dann ist er eigentlich als Erster auch über der Ziellinie drüber. Und das war der Punkt.
Ja, aber ich finde es ja auch, also auch als Zuschauer, das ist halt so der für mich so der Punkt gewesen, okay, gut, Mountainbike interessiert mich jetzt nochmal einen Ticken mehr. Nicht nur, wo er fährt, ich meine, Nino Schulter, ich bin mit dem auch Straßenrennen zusammengefahren, wo er sich auch zum Teil schwer getan hat, aber einfach gesehen hat, wie gut Mountainbiker einfach sein können, so gerade an kurz explosiven Anstiegen, das ist ja wirklich auch zum Teil nicht mehr feierlich. aber ja, das ist halt so auch, ich fand es eine krasse letzte Runde und das ist also etwas, was man sich immer zurückerinnert und das also hat mich jetzt dichter zum Mountainbike-Sport oder dichter Mountainbike-Sport auch rangebracht, was jetzt das Interesse angeht auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das geht vielen so, ja.
Sehr gut, da freue ich mich drüber.
Ja. Jetzt habe ich nochmal so eine Frage, wo ihr gerade schon über Laktat und so geredet habt. Wäre jetzt irgendwie, ich glaube, falsch zu fragen, wie viel Durchschnittswatt man in so einem Cross-Country-Rennen fährt, weil da doch so viele Spitzen, glaube ich, drin sind und halt die Abfahrten und so. Mhm. Aber was ist denn deine anaerobe Schwelle? Zum Beispiel, weißt du das oder trainierst du gar nicht so und trainierst nur?
Doch, ich trainiere schon mit Wattwerten auch und alles, aber ich habe jetzt meinen letzten Test, den bin ich glaube ich im Januar gefahren. Ich habe witzigerweise jetzt letzte Woche, am Wochenende bin ich auf Zwift bin ich so ein Rampentest gefahren. Irgendwie, dann habe ich weil mir langweilig war, habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Was sonst
nichts zu tun hat, ne?
Ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, da kam dann irgendwie raus, glaube ich, bin jetzt bis 500 Watt bin ich gefahren und dann kam, glaube ich, irgendwie raus, die Schwelle liegt bei 340, 350 oder 360. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie das ausgerechnet wird. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich da jetzt nicht unbedingt, habe den ganz normalen Test, so eine KLD gemacht und da ging es eher um andere Sachen und es ist ja doch sehr spezifisch, was wir machen, kannst du ja nicht so jetzt vergleichen.
Aber wie passt denn das jetzt zusammen, Mountainbiker, der immer draußen in der Natur unterwegs ist und dann Swift fahren?
Ja, eigentlich, ich habe mir das Ding eigentlich geholt und jetzt, das ist noch vor all dem ganzen Boom, der jetzt da eben gekommen ist mit Swift und mit allem. Ich habe eigentlich immer ein Problem gehabt, wenn ich so lange in Südafrika war und dann zurück nach Europa ins kalte Deutschland gekommen bin, dann hatte ich so eine Anpassungsphase und in den letzten Jahren habe ich es eben nicht hinbekommen, habe mir dann so ein bisschen habe mich erkältet und alles und habe mir im Vorfeld schon diesen Heimtrainer geholt mit Swift und mit allem, habe mir da meine Programme gemacht und so bin ich eigentlich dazugekommen. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das Ding jetzt nicht unbedingt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da zwei, drei Wochen lang auf dem Ding jetzt zu fahren, wie es vielleicht jetzt andere Sportler machen. Ich bin halb froh, dass ich jetzt noch raus kann und eben, weil ich ja am Fuß der Schwäbischen Alb wohne, ich bin direkt eigentlich, wenn ich von meiner Einfahrt rausfahre, bin ich direkt im Wald und ich genieße es auch.
Krass, ich habe es nämlich, habe sogar gelesen jetzt in dem letzten, in dem aktuellsten Bericht, den ich im Internet über dich gefunden habe, da bist du auch irgendwie morgens auf der Rolle gefahren und dann abends noch, also nachmittags nochmal in den Wald.
Ja, das war so frostig da morgens und dann bin ich abends, oder mittags kam dann die Sonne raus und habe gesagt, jetzt gehe ich nochmal raus und gehe nochmal eine Runde heizen.
Die Mountainbiker fahren auch schon Rolle, Wahnsinn.
Also so als Straßenfahrer denkst du ja, So ein Mountainbiker hat auf jeden Fall handlingtechnisch wesentlich mehr drauf als du. Und stellen wir uns mal kurz vor, du bist jetzt wieder 23 und musst irgendein Mädel beeindrucken. Welchen Trick machst du? Mit dem Fahrrad. kannst du irgendeinen richtig geilen Trick einfach so jetzt aus dem Handgelenk schütteln?
Also, keine Ahnung, du weißt nicht. Ich würde, glaube ich, so im Wheelie bergab würde ich da schön durchdonnern, mehr oder weniger, schön schnell.
Okay, ja. Wir haben jetzt gerade schon mal nochmal so die Unterschiede Straße, Mountainbike. So, jetzt bist du auch schon lange dabei, wahrscheinlich auch schon, hast du so lange Mountainbike gemacht, wo es dann noch so wirklich so weit entfernt war vom Straßenradsport, ne? Mhm. Und dann irgendwann gab es ja immer wieder so Leute, die auch so zwischen den Disziplinen gewechselt haben. Was sind denn so die Klischees, die in der Mountainbike-Szene über die Straßenprofis erzählt werden? Gibt es da überhaupt welche?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine. Ich glaube eher, dass es immer so war, dass die Straßenfahrer immer irgendwie so ein Problem mit den Mountainbiker hatten. Ich persönlich habe eigentlich nie ein Problem mit Straßenfahrern gehabt, weil ich immer so mein Ding gemacht habe und ich mich eigentlich so gar nicht so interessiert habe dafür. Wenn ich ganz ehrlich bin.
Das geht ja gar nicht um Probleme erstmal so. Einfach so, was denkt man, was sie... Also so wie ich jetzt denke, Straßenfahrer, es gibt garantiert auch Straßenfahrer, die krass technisch gut sind.
Ach so.
Aber du denkst erstmal so Mountainbiker, der kann es auf jeden Fall alles wesentlich besser.
Nee, das gar nicht. Also aber wenn ich denke, ich stelle mir dann immer nur vor, dass ich halt die ganze Zeit eben auf der Straße unterwegs bin, das stelle ich mir irgendwann mal halt ein bisschen langweilig vor. Und das ist so ein bisschen, wo ich dann so ein bisschen diese Abwechslung einfach suche, weißt du, die ich dann eben habe, wenn ich dann ins Gelände oder in die Natur einfach rausgehe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ewig lang da eben auf der Straße zu fahren und dann diese langen Einheiten, weißt du, Grundlageneinheiten, irgendwie 6 Stunden lang in so einer 10-Mann-Gruppe zu fahren, wo ich dann alle, weiß nicht, 40, 50 Kilometer meine Nase in den Wind setzen kann, weißt du. Wenn ich rausgehe, dann würde ich gerne, weißt du, dann fahre ich los und dann bin ich alleine unterwegs und alles und ich stelle mir das immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, interessanter vor.
Das glaube ich dir jetzt auch direkt, dass dir das langweilig wird, weil ich habe nämlich noch ein anderes Video auf YouTube gefunden, das jetzt aber nicht so schlimm ist wie das erste. Und zwar driftest du da durch jede Kurve in der Abfahrt vom Col de Suillère auf Mallorca.
Ja, das war wahrscheinlich das gleiche Jahr, wo du mich auf der Bank gesehen hast, weißt du.
Das kann gut sein, ja.
Da war der Karl hat es sogar aufgenommen. Der Platt.
Ja?
Ja, genau, der ist hinter mir
gefahren. Der da immer sein, so reinruft, so und nochmal und wieder.
Ja, ja, genau. Das war der Soler, war das. Und da war gerade diese, die haben wir, glaube ich, an der, jeder, der die Straße kennt, die haben da diese Bäume, ich glaube, das sind, weiß nicht, sind es Olivenbäume oder irgendwie so Beeren fallen doch da immer auf die Straße runter und es ist arschglatt. Also ob du da hochfährst oder runter, es ist arschglatt und ich weiß noch, das hat jede Menge Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding quer zu setzen und im Rennrad. Aber ich habe, glaube ich, ein paar
zum Beispiel,
Nachahmer gehabt. Ich habe das auch gesehen auf YouTube.
Genau, das machen Leute. Nämlich jetzt so, viele Straßenfahrer haben das jetzt so in den letzten Jahren immer nachgemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht noch so, ne, dass du, wie du gerade sagst, so die Mountainbiker hat es vielleicht gar nicht interessiert oder die haben gar keine Klischees gehabt von Straßenfahrern. Und die Straßenfahrer waren eher immer so ein bisschen neidisch auf so den Coolheitsfaktor von den Mountainbikern, der da irgendwie immer so da war. Ich weiß auch nicht.
Okay.
Das einzige Vorurteil, was, glaube ich, herrscht, dass Mountainbiker auf dem Straßenrad sitzen wie auf dem Mountainbike. Also du erkennst Mountainbike erstmal daran, dass sie lange Handschuhe anhaben, sehr aufrecht sitzen, also sieht aus wie auf dem Hollandrad und dann, wir fahren jetzt 38er, 40er Lenker, Mountainbiker fährt prinzipiell immer das breiteste, was es gibt als Rennradlenker.
Ja.
Kurz im Vorbau hochgedreht.
Genau, kurz im Vorbau und Lenker nach oben gedreht. Also die Bremse. Das ist so Klischee Mountainbiker. Aber stimmt, wie Staufi sagt, also ich habe einmal einen BDR-Trainingslager gemacht mit der Nationalmannschaft. Also da habe ich mich noch eingeklinkt mit den Mountainbikern und durch die Berge und dann dachte ich, okay gut, ich war damals schon nicht schlecht. Die hänge ich irgendwie berghoch ab. Mhm. Und dann aber halt so, immer wenn es auf letzten Kilometer ging von so einem Berg, haben die mich immer attackiert. Ey, da siehst du halt. die siehst du halt nicht mehr, ne? Das ist irgendwie so, als wenn ich mit einem Dacia Logan losfahre und die fahren Porsche Turbo oder sowas und dann ist er halt auf einmal nicht mehr zu sehen. Das war schon krass. Mhm. Und da habe ich auch auf jeden Fall meinen Respekt gestiegen gegenüber Mountainbikern.
Mhm. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach, weißt, wenn du viel mit dem Mountainbike auch im Frühjahr unterwegs bist, da hast du schon so ein bisschen höhere Intensitäten gehabt und alles. Und dann, wenn du da im Trainingslager unterwegs warst, sage ich mal Januar oder Dezember oder wann immer diese BDR-Trainingscamps waren oder so, ich glaube, da hatten die halt, sage ich mal, so ein bisschen den Vorteil. Aber ich glaube, das gleicht sich dann aus, wenn ein Straßenfahrer dementsprechend dementsprechend in Form kommt, wenn die Rennen dann einfach losgehen und alles. Und ich glaube, da, ja, da schenken sich da nichts mehr. Hättest du ein bisschen noch gewartet, dann hättest du vielleicht, du weißt, einen Monat später wärst du dann mitgefahren, hättest du da oben, hättest du dann hättest du schön drüber gerollt als Erster dann.
Wenn jetzt so ein Manuel Fumic kein Profisportler geworden wäre, was wäre er dann geworden?
Ich habe nie geplant, ganz ehrlich, Profisportler zu werden. Ich habe einfach nur wahnsinnig Spaß gehabt am Radfahren. Ich bin auch zum Radfahren am Anfang gekommen, weil ich einfach so ein bisschen meine Nachbarschaft oder meine Hut so ein bisschen erforschen wollte und habe dann so ein kleines 20-Zoll-Bike gehabt, das wusste ich noch, und bin dann da halt einfach rumgeschreddert die ganze Zeit. Und ich habe für mich, das Fahrradfahren war einfach so ein bisschen ein Stück weit Freiheit, und ich fand es wahnsinnig interessant und habe immer größere und größere Runden gedreht und war damals schon viel, sage ich mal, in der Natur unterwegs und dann irgendwo in den Wald reingefahren, haben irgendwelche Schanzen aus Holz gebaut und was weiß ich was. Und ich habe da, das hat mich damals schon so, wie soll ich sagen, interessiert und so, ja, dieser Hype kam da auf und ich habe das wahnsinnig genossen, da einfach mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und ich bin dann in der Schule eben gewesen und habe dann nebenher bin ich immer an irgendwelchen Rennen teilgenommen und habe mir da in der Phase, wenn es dann da, als es darum ging, was mal zu entscheiden, in welche Richtung die ich jetzt mal so ein bisschen, sag ich mal, berufsmäßig orientierst und alles, da fahren ganz arg viele Sachen, aber ich habe nie gedacht, dass ich mal Rennfahrer werde. Und dann bin ich eben damals ein bisschen, also besser und besser geworden, habe dann damals mit 18 eben diesen ersten Vertrag unterschrieben bei T-Mobile damals, und es war relativ viel Geld für einen jungen Fahrer. Die haben mir dann noch so ein A4 gestellt, war voll der Champ dann, also, weil ich mit dem A4 um die Kurve gekommen bin und alles, und fand es wahnsinnig interessant, diese Entwicklung, die ich dann da gemacht habe und die mich oder wie mich der Sport dann über die Jahre einfach geprägt hat. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich keinen normalen Beruf erlernt habe, sondern die Möglichkeit hatte, einfach so lange in diesem Sport unterwegs zu sein, weil ich so viele tolle Leute kennengelernt habe, so viele Länder bereist habe und alles. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich eben hier gelandet bin. Aber die Frage, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich weiß es gerade gar nicht. Damals habe ich mich sehr viel für Holz interessiert. Ich wäre, glaube ich, Schreiner geworden oder so. Ich fand es immer noch, find's immer noch super. Vor kurzem habe ich so eine Bank, oder eigentlich wollte ich eine Hütte, also eine Holzhütte für meine Kids bauen, aber habe dann schnell gemerkt, dass es doch nichts wird. Und daraus aus dieser Holzhütte ist dann so eine Bank geworden, die auch total schräg versägt worden ist und alles. Und habe ich auch gemerkt, auch das wäre vielleicht auch gut, dass du nicht Schreiner geworden bist.
Gut, ich wollte jetzt gerade fragen, ob du jetzt nach deiner Karriere schon in der Schreinerlehre geliebäugelt hast, aber gut, können wir dann verwerfen.
Nee, das wird ganz sicher nichts. Ich habe eigentlich vorgehabt, nach der Saison, sage ich mal, 3 bis 5 Monate rauszunehmen und dann mich so ein bisschen meiner Familie erstmal zu widmen und für mich selber auch mal so ein bisschen daheim anzukommen, auch so vom Kopf her so ein bisschen abzuschalten und dann zu schauen, in welche Richtung es mich dann verschlägt.
Bist auf jeden Fall ein sehr guter Interviewpartner. Du holst immer weit aus und erzählst die Geschichte, die du erzählen willst. Kommst auch wieder zu der Frage zurück, die man gestellt hat. Das ist großartig.
Achso, okay, gut.
Staufi, ja. Wolltest du was wissen, oder?
Ach so, hast du nicht gerade schon so ausgeholt? Ich hätte jetzt nur wieder zum A4, hätte ich jetzt noch schon wieder ein Video auf YouTube gefunden.
Nebenher hängst du noch gerade am Rechner und guckst alles YouTube, YouTube-Videos durch.
Nein, das habe ich schon von Anfang an gesehen.
Der hat uns schon die Woche alles in die Gruppe geschickt. Wir haben das alles schon gesehen.
RS4 Drifting oder so heißt
aber
das.
Aber ich muss auch sagen, so das, wo drunter ich, also.
Ey, das ist auch 20 Jahre her, Jungs. Also da war ich auch, wie gesagt, Anfang 20, also.
Ich kenne Karl Blatt, ich kenne dich und ich kenne deinen Bruder, auch weil ihr schnell Rad fahrt, aber auch, weil ihr auf jeden Fall auch gerne schnelle Autos fahrt.
Aber nicht mehr. Wie gesagt, ich habe jetzt 3 Kinder und da habe ich alle meine schnellen Gefährte habe ich eingetauscht gegen so einen Bus mit viel, viel Sitzen und viel, viel Stauraum. Und da ist jetzt nichts mehr Schnelles in meiner Garage, außer meinen Bikes, die ich habe.
Wie alt sind die Kids jetzt?
Meine Kids, mein Größter, der ist 8. Meine Mittlere, die ist wird jetzt 6. Die kommt jetzt nach den Sommerferien in die Schule. Und dann haben wir noch eine ganz kleine Maus. Die ist jetzt 8 Monate alt.
Okay. Das und der Highlight. Älteste sitzt auch schon am Rad.
Ja, ja, der sitzt auf dem Rad. Also nicht so, dass ich sage, ich tue den jetzt irgendwie da in eine Richtung pushen oder so, aber er genießt das ganz hart mit mir, eben auf dem Rad zu sein. Hat er natürlich einen wahnsinnig guten Fuhrpark auch, muss ich sagen, für alle Sachen. Ob er jetzt eben auf der Straße unterwegs ist oder flach oder wenn er downhill geht und alles. Also es ist schon cool und wir haben auch tolle Wochenenden. Wenn ich dann eins frei habe, dann verbringen wir die zusammen und gehen dann so ein bisschen Bike und ich finde es wahnsinnig toll, aber es ist nicht so, dass ich sage, der muss jetzt unbedingt Radfahrer werden oder so. Wir genießen einfach die Zeit zusammen auf dem Fahrrad. Das ist dann so, wir sind nun eigentlich in der Unterzahl, also nur wir zwei und die anderen Mädels, die bilden dann ihre Gruppe und dann sind wir zwei, die Männer, dann auf so einem Wochenende und das ist immer ganz interessant und macht wahnsinnig viel Spaß.
Ey, ja. Wir versuchen es jetzt nochmal mit Fahrer-Bingo Mountainbike, oder?
Fahrer-Bingo. Was ist das?
Wir fragen immer die Straßenprofis, die wir interviewen, die haben ja irgendwie gefühlt dann mit wesentlich mehr Leuten zu tun als so ein Mountainbiker, aber vielleicht stelle ich es mir auch falsch vor. Auf jeden Fall fragen wir die immer in deiner Karriere, wer war so der coolste Mitstreiter, Teamkollege oder Gegner oder was auch immer, weil im Straßenpeloton unterhält man sich ja auch mal, ne? Mhm. Du kommst ja dann auf so einer Überführungsetappe oder so, musst ja neben Leuten fahren und dann kommst du zu Gesprächen und so weiter. Mhm, aber ihr seid ja eigentlich die ganze Zeit nur Vollgas, ihr könnt euch ja nicht unterhalten. Aber vielleicht fällt dir jemand ein aus deiner Karriere, muss nicht deutschsprachig sein.
Nee, muss nicht, ja.
Der dich beeindruckt hat, cool ist, lustig ist.
Also ich glaube, dass jeder Sport, der braucht so ein bisschen diese so Charaktere einfach, wo ich glaube Fans und Leute, die diesen Sport verfolgen, so ein bisschen auch aufschauen. Und für mich war es damals der José Hermida aus Spanien, der war auch mal Weltmeister und alles, war bei den Olympischen Spielen dabei. Und das ist so ein richtiger Typ einfach gewesen. Er hat die Leute immer zum Lachen gebracht und es war einfach immer wahnsinnig interessant, weil seine Interviews im Nachhinein bei den Rennen zu verfolgen und alles. Das ist so ein Charakter gewesen und Das ist so ein Typ, wo die Leute aufgeschaut haben und wegen dem auch, sage ich mal, gesagt haben, oh cool, das finde ich mega, ich schaue mir den Mountainbikesport an, ich springe selber aufs Fahrrad und für mich ist es wahnsinnig wichtig, einfach solche Charaktere im Sport zu haben und einer von denen ist eben der Spanier.
Ich dachte früher immer, der heißt Merida und das wäre seine Radmarke.
Also, ja, der war ewig lang
aber auf, das der, ist doch, auf dem Merida. Das ist doch der ist bei Olympia letztes Mal sein letztes Rennen gefahren, oder?
Es kann sein, ja.
Und dann haben doch alle ihn auch so verabschiedet, das kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, nee, das war ein anderes Rennen, das war ein Weltcup-Finale in Andorra. Da waren okay. Dann, ja, das stimmt, da haben die Mechaniker in der Feedzone alle von allen Teams Spalier gestanden, haben die Räder nach oben gehoben und alles und haben da dem salutiert, mehr oder weniger, für seine lange Karriere, die er hatte und weil er auch dem Sport relativ gut getan hat. Und ich finde einfach, solche Typen braucht der Sport.
Ja, der war so für mich der erste internationale Star. Mhm. Also erst kam er, dann kam Nino Schürter. Mhm. Aber er schon sehr, sehr lange irgendwie auch im Fokus, auch in Deutschland, finde ich. Also wenn man sich für den Radsport interessiert hat, hat man ihn schon wahrgenommen,
ja. Ja, war ja auch, sag ich mal, ein deutsches Team, mehr oder weniger mit Merida Centurion, die dann damals, das war in Deutschland auch ansässig, das Team, und die waren auch viel unterwegs, gerade auch bei den Bundesliga-Rennen früher und alles, und da war der relativ auch immer präsent, und wie schon gesagt, das ist so ein richtig cooler Typ gewesen, und da haben viele Leute aufgeschaut, und gerade auch die jüngeren Fahrer.
So, und wer hat richtig genervt innerhalb deiner Karriere? Wer ist entweder anderen ins Fahrrad gefahren oder hat sich irgendwie krass aufgespielt, noch mehr als ihr euch früher?
Boah, da fällt mir jetzt auch so auf die Schnelle nichts ein oder so.
Was ich immer kein Bruchpiloten so im Mountainbike-Feld? Der
nee, da gab es schon immer mal wieder welche, aber die waren jetzt nicht so lange dabei einfach. Aber die haben es natürlich, okay. Das ist ja auch normal, die versuchen es natürlich. Und beim Mountainbikesport, da geht es halt auch, sag ich mal, zur Sache. Gerade in der Startphase und alles, da werden die Ellbogen aufs Gefahren und alles. Es ist dann nicht immer ganz so schön, aber ja, nee, so.
Gibt es einen, der richtig hart rangeht in der Startphase?
Ich glaube, alle eigentlich, weil alle versuchen natürlich, alle versuchen vorne als Erste eben reinzukommen und alles. Es ist schon, du musst da schon mit Vorsicht da eben unterwegs sein und immer auch mehr oder weniger mit einem Fuß halber draußen sein, weil du einfach da ja durchgerüttelt wirst in der Startphase.
Lustig eigentlich, dass so, jetzt überlege ich so, ja, alle halten voll rein, alle sind eigentlich so wie Sprinter auf der Straße. Und dann habe ich jetzt weiter überlegt, ich habe super viel schon über Cadel Evans gelesen, von Teamkollegen aus Biografien von ihm, von denen, dass Cadel Evans so ein Kack-Kapitän war, weil er so sau unsicher im Feld war und immer vorne pilotiert werden musste. Und der ist Mountainbiker gewesen.
Ja, aber das war auch zu einer Zeit, wo die Strecken auch ganz anders waren, weil der Cadel Evans, der war auch so ein Typ, wenn der vor dir in die Abfahrt reingefahren ist, dann wusstest du genau, da verlierst du jetzt 30 Sekunden. Aber, auf der anderen Seite ist der, wenn es dann halt natürlich auf der anderen Seite berghoch ging, dann ist der halt dementsprechend auch mit einer Wattzahl hochgefahren, wo es dir dann komplett die Kolben verbogen hat, weißt du, im Hinten. Und deshalb, also da gibt schon so ein Typ, also du kennst deine Pappenheime um dich herum, wo du genau, also früher so wie heute auch, wo du genau weißt, das ist ein gutes Hinterrad, das ist kein gutes Hinterrad und dementsprechend positionierst du dich dann auch. Aber Cadel Evans, das war jetzt keiner, der sag ich mal, technisch so versiert war. Also da warst du froh, wenn du nicht hinter ihm in die Abfahrt gehst. Wobei auf der Straße ja genau das Gleiche war. Ich meine, der hat sich ich weiß nicht, wie oft der sich der Schlüsselbein auf der Straße gebrochen hat, weil er nicht um die Kurve gekommen ist.
Tja, da weiß ich auch nicht, aber der hatte schon, war jetzt auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ne, war eher so der unsichere Fahrer. Es ist schon krass, dass dann so aus, obwohl er vom Mountainbike kam, ne? Naja. Vielleicht jetzt nochmal so, um nochmal so gegen Ende von dem Podcast jetzt hier zu kommen. Ist ja jetzt auch so, bis jetzt hast du eben schon mal angedeutet, wolltest du eigentlich dieses Jahr deine Karriere beenden. Jetzt machst du es wahrscheinlich nächstes Jahr. Oder machst du noch die 40 voll?
Naja, das ist so eine Entscheidung, die muss.
Jahr?
Ja, das ist eine schwere Entscheidung. Da muss ich, glaube ich, noch ein paar Gläser Rotwein trinken. Mit meiner Regierung, also mit meiner Frau auch, um dann einfach zu gucken, ob ich da grünes Licht bekomme. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um in die Gespräche zu gehen mit meinem Team, weil alleine kann ich es nicht machen. Ich habe, wenn du dir anguckst, wie du dich da vorbereiten musst, eben auf diese Events und gerade jetzt hinsichtlich Olympia und alles, da brauchst du ein starkes Team und da muss ich mich natürlich irgendwo mal auch wieder, dann, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, muss ich mich dann zusammensetzen mit dem Team und dann zu schauen, ob es da auch eben weitergeht.
Ja, und meine Frage jetzt dazu wäre noch, was hast du schon eine Idee, was du danach machen willst?
Wenn du mich so fragst, dann habe ich noch keine Idee. Ich habe mir das bewusst offen gelassen. Bewusst deshalb auch, weil ich mich einfach nochmal in dem letzten Jahr nochmal so ein bisschen eben wahnsinnig auf meinen Sport fokussieren wollte, weil ich da so ein bisschen, ja, dieses i-Tüpfelchen da eben auf meine Saison oder auf meine Karriere einfach setzen mochte, nach diesen langen 20 Jahren einfach und deshalb auch bewusst, sage ich mal, mich sehr fokussiert da in diese letzte Saison gegangen bin und so wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, also der Plan war eigentlich, dass ich mich nach 2020 eben dann diese 3 bis 5 Monate eben da eben rausnehme und dann eben schaue, wo es mich dann einfach hinzieht. Der Plan war aber auch nicht gleich im Radsport zu bleiben, erstmal so ein bisschen, sag ich mal, meine Fühler auszustrecken in eine andere Richtung, weil ich da eben schon so lange unterwegs war und dann vielleicht irgendwann mal wieder zurückzukommen mit einer guten Idee oder einfach mit einem guten Projekt.
Okay. Im Sport dann eher oder was ganz anderes? Dein Bruder zum Beispiel, der ist ja jetzt der 3 Agenturen, wenn das noch aktuell ist.
Ja, genau. Der ist im Agenturwesen unterwegs und eigentlich auch sehr erfolgreich und der ist da auch gut angekommen mittlerweile. Er hat mir natürlich auch angeboten, kommst du zu mir, aber jetzt habe ich schon so lange eben mit dem zusammengearbeitet und alles. Ich wollte eigentlich mal in eine komplett andere Richtung meine Fühler ausstrecken. Und über die Jahre habe ich auch wahnsinnig viele und interessante Leute kennengelernt und vielleicht habe ich da die Möglichkeit eben auch anderweitig unterwegs zu sein am Anfang und dann vielleicht später, wie schon gesagt, wieder zurückzukommen auf eine Art und Weise. Was ich mir ganz gut vorstellen konnte, schon am Anfang, was ich gesagt habe, dass ich gerne vielleicht so Commentating machen wollte, gerade auf deutscher Basis, weil wenn ich mir diese Red Bull-Übertragung anschaue, das ist alles schön und gut, aber es sind meistens Leute, die, sag ich mal, jetzt nicht in dem Sport groß geworden sind und da sind sehr viele Leute, die bei diesen Red Bull-Übertragungen eben zuschauen, die sehr versiert sind, die genau wissen, wie so ein Rad funktionieren muss, was es heißt, eben auch vorne zu fahren. Und ich glaube, das wird dem Ganzen und vor allem auch dem Sport gut tun, wenn da jemand drin sitzt, der vielleicht aus, sag ich mal, erfahrungsmäßig da auch so kommentieren kann.
Ja, ist gut. Das fehlt uns im Straßenradsport auch.
Definitiv. Ja.
Danke, ja. Danke, Staufi.
Ja, ich meine, ich gucke das nicht, also wenn ich diese Übertragungen nochmal mir reinziehe, dann meistens auch im englischen Bereich und die sind dann ganz okay. Aber gerade im deutschen Bereich, da fehlt mir einfach was, dieses gewisse Extra einfach, was, dass die Leute sagen am anderen Ende, verdammt, ich muss jetzt mal aufs Rennrad oder eben aufs Mountainbike steigen, weißt, weil das ist alles so ein bisschen langweilig und die holen die Leute nicht ab und alles und mir fehlt so ein bisschen der Pfeffer. Weißt du?
Ja. Ja, wir müssen dazu sagen, einer der deutschen Kommentatoren, der ist jetzt auch hier dabei, Paul, der macht nämlich im Internet für die ARD, macht er die Tourübertragung, bevor die live gehen ins Fernsehen.
Ja, hab ich doch gesagt, das ist voll langweilig. Aber mal hören.
Das musst du mal gucken. Also Paul erzählt, wenn er aufpasst, muss man dazu sagen, dann erzählt er schon die besten Sachen dazu.
Ja, aber das ist wichtig. Das finde ich super. Und genauso, sowas brauchst du halt, glaube ich, auch in den verschiedenen Disziplinen, in verschiedenen Sportarten. Einfach Leute, die dann da hocken, die eben dieses Wissen haben und das auch so auf eine Art und Weise rüberbringen können, dass die Leute so ein bisschen da das Interesse zu wecken und dann auch dabei bleiben.
Ich denke, man wird ein Manuel Fumic das tun lassen auch.
Ja. Schauen wir mal.
Wenn er sich da bewirbt, könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Platz doch geschaffen wird.
Ja.
Ich drück dir die Daumen auf jeden Fall.
Danke.
Ja, dann sind wir so langsam am Ende unseres kleinen Abendgesprächs hier, oder?
Mhm.
Hat noch jemand irgendwelche schlauen Dinge zu berichten?
Ja.
Nicht mehr als sonst.
Das wilde Tier, nach dem wir eben gesucht haben,
ist der
große Kudu. Der wird so circa 1,50 Meter groß. Also das glaube ich dann nur so die Rückenhöhe und 200 bis 300 Kilo schwer, also schon ein bisschen größeres Tier und von der Sorte ist da mal so eine ganze Herde auf einmal, als wir in Südafrika durch so ein Reservoir gefahren sind, aus der Hecke gesprungen, direkt vor uns, war auf jeden Fall ein bisschen Adrenalinstoß, den wir da hatten.
Ja, ich sehe es, ist schon eine Maschine das Teil.
Ja, aber ist noch nicht dreimal größer als eine...
Doch, dreimal größer als ich.
Zehnmal größer
als ein Zebra, hast du gesagt. Zehnmal größer.
Das sieht aus zehnmal wie größer als eine Antilope.
Ja, stimmt. Nee, aber das wird ja toll, weil wenn ihr dann das Cape Epic fahrt, da werdet ihr wahrscheinlich mehr von diesen Tieren dann auch sehen, weil die ja doch über da quer durchs Land gehen und alles und da sieht man dann schon einige von diesen Tieren rumlaufen. Aber da bin ich mal gespannt. Müsst ihr mir vorher noch Bescheid geben, wenn ihr da teilnehmt.
Der macht schon
das machen wir auf jeden Fall.
Der Kudu.
Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir dann dabei sind, dann wollen wir auch das Ganze wie so ein richtiger Mountainbiker erleben. Dann wenden wir uns natürlich an dich.
Ja, alles klar. Gebe ich dir noch ein paar sinnvolle Tipps.
Mit dem Lambo anreisen.
Die Mountainbiker fahre ich mit Dreiviertelhose und oben kurz.
Ja, in Südafrika sowieso nicht. Das ist warm genug, ne?
Ja.
Gut.
Ja.
Wir bedanken uns, dass wir dich ausquetschen durften heute. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Rennrad-Zuhörer jetzt auch Bock, mal einerseits Mountainbike-Rennen zu gucken. Ich denke schon, dass da so ein bisschen die Leidenschaft rübergekommen ist oder eben das auch mal selber auszuprobieren. Ich denke, jeder von uns dreien saß zumindest auch schon mal auf dem Mountainbike.
Ja, mehr schlecht als recht bis jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Aber...
Also ich bedanke
mich
auch. Ich wollte nur sagen, ich bedanke mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal wiederholen. Wenn ihr dann mal ein Mountainbike-Rennen oder das Cape Epic bestritten habt oder irgendwas, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen und dann drüber quatschen.
Ja, vielleicht dann sogar doch noch nächstes Jahr, wenn du nochmal eins dranhängst.
Seid ihr dann auch am Start? Also ich hänge nur eins dran, wenn ihr auch, also nochmal, ihr euch eben zusammenrafft und dann...
Ich würde sagen, dann machen wir so ein Coaching, oder? Dann machen wir einmal so ein Wochenende Fahrtechnik mit Manuel Fumic auf Schwäbischen Alb.
Du kannst ja mal deinen Sponsor fragen, was er davon hält.
Ja, müsste mir nur die Radgrößen dann durchgeben, dann tun wir euch mal ausrüsten, mehr auch mit kleinen Materialien.
29 Zoll hast du doch gesagt, ist gut.
Ja, genau. Sehr gut.
Genau,
Nee, machen wir so.
Geil.
Und ich will auf jeden Fall so eine Remote-Sattelstütze haben, aber da bist du kein Fan von, habe ich auch gelesen.
Hast du gelesen? Ja, aber weil ich jetzt nicht unbedingt der
so
größte
gelesen
bin,
was mit Tage.
1,73 Meter oder so, da brauche ich jetzt keine Dropper-Seat-Post groß, da bin ich noch so ein bisschen oldschool unterwegs. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Na gut.
Ja, da brauchst du bald echt ein Studium für so ein Rad, ne? Mit den ganzen Hebeln da vorne irgendwie, alle Gabeln irgendwie blockieren, hinten Federung blockieren,
ja,
noch.
Kfz-Mechatroniker ist das ja jetzt auch. Das ist, ja, das ist auch bald Zweirad-Mechatroniker.
Ja. Nee, da hast du ganz schön viele Hebel vorne am Radl. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und ist sehr hilfreich. Aber ich gebe dir recht, ich bin ja auch eher so einer, der es liebt, wenn alles aufgeräumt ist und das ganze Zeugs und mein Cockpit sauber ist. Und deshalb, sieht auf jeden Fall besser aus, ohne diese ganzen Hebel.
Habt ihr dann im Rennen Fahrradcomputer dran?
Ich nehme einen mit, ja, aber ich habe den meistens in meiner Trikottasche, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe, da großartig auf den Computer zu schauen, weil es bringt mir eh nichts, weißt du, was ich meine? Weil die Wattzahlen und alles, das variiert so brutal. Also ich meine, das einzigste interessant wäre für mich zu sehen, vielleicht noch eben der Herzschlag, weißt du, aber das ist dann auch so, ja.
Aber warum hast du eine Trikottasche, Junge? Einteiler. Zeitvereinteiler.
Zeitvereinteiler, ja. Nee, habe ich zu den Short-Track-Rennen, fahre ich auch den Einteiler und alles, aber ich finde Jersey immer noch ein bisschen einen Tick cooler.
Fährst du Hose und Trikot im Radrennen?
Ja. Junge, ich bin 38, weißt du, diese Einteiler sind für diese jungen Leute wie euch, aber nicht für mich.
Habt ihr schon Aero-Helme, also geschlossene Helme?
Ja, na klar.
Das fährst du aber kein Einteiler.
Nee, wir haben auch Einteiler und alles, aber ja, das ist ja auch, weißt du, wenn ich mir das anschaue, wenn wir jetzt wirklich ins Technische gehen, also das ist jetzt nicht unbedingt leichter und alles vom Material her und alles, von daher, ich weiß, du musst ja auch schauen, dass die Lüftung und einfach die Kühlung funktioniert und da ist es für mich einfacher, mit dem Trikot unterwegs zu sein, weil ich das befeuchten kann und dann einfach auch da einen gewissen Vorteil dann auch habe, wenn ich den Körper dementsprechend runterkühlen kann, während ich Rennen fahre. Ist also der limitierende Faktor, den man sagt. Deshalb auch,
also Campback fahre ich nur mit Einteiler.
Wenn du mal wüsstest, wie viel du an Essen mitnehmen musst beim Camp Epic, ja, über diese Etappen, da fährst du zwar einen Teil, aber dann obendrauf machst du einen Rucksack, weißt du, wo du dann das ganze Zeug dann reinpackst.
Aber Staufi trägt ja, dadurch, dass Staufi ja sehr groß ist und breit, hat er auch sehr viel Platz in seinen Taschen, weil die natürlich auch dementsprechend größer sind. Kann er ja mein Essen mitnehmen.
Ja. Nee, das stimmt. Das kann man sich natürlich auch einteilen. Es gibt dann die Leute, die einfach mehr dann am Rad haben und der andere, wenn der Schwächere rauskristallisiert, dann übernimmt der stärkere Fahrer das ganze Materialzeugs und Essenszeugs und versorgt dann seinen Kompagnon. Aber dann gut, dann habt ihr die Rollen ja schon mal geklärt.
Camelback-Posse.
Hey, wir fahren mit Camelback, das ist kein Witz, weil ja, das ist ja teilweise 35 Grad da und alles, da geht natürlich hast einen ganz anderen Durchfluss an was du ja eben zu trinken mitnehmen musst, auch zu essen und alles.
Musst du unter das Trikot machen, ist aerodynamisch, ja. Ja,
das
haben schon Radprofis auf der Straße gemacht, um halt aerodynamischer zu sein.
Zeitfahren,
es wurde dann verboten bei uns.
Sag ehrlich? Ja,
auf der Straße.
Nicht gesehen. Ja. Ach, und dann ist der Camelback oder unterm Trikot ist es dann aerodynamischer als die Flasche am Radl, oder wie?
Nee, weil du
einfach
den Körper
der
aufpumpst. Also machst den Körper größer und dadurch aerodynamischer, eventuell.
Okay.
Nicht bei jedem gleich.
Nee, wir machen das eigentlich so, dass wir, weißt du, wir haben diesen Rucksack, den Trinkrucksack ja auch nicht die ganze Zeit beim Rennen auf. Also das heißt dann, wenn wir wissen, zum Beispiel, das ist in der Startphase am Anfang, da fahren wir dann mit Flaschen los, weil es auch ein bisschen leichter ist. Und dann, wenn es ins mehr Technische reingeht, wo wir dann auch Probleme haben, sage ich mal, die Flasche nach der Flasche zu greifen, da ist es natürlich sinnvoll, wenn du einen Trinkrucksack hinten dran hast. Aber du hast wie bei diesen Etappenrennen, hast du dann auch, sag ich mal, zwei oder drei Verpflegungspunkte, wo du dann genau weißt, okay, du fährst 40, 50 Kilometer mit dem Trinkrucksack, dann wirfst du den weg, dann nimmst du wieder Flaschen an Bord. Also da haben wir schon, sage ich mal, so ein bisschen unser Performance-Manager, der Phil Dixon aus England, der sich da schwerst immer Gedanken macht, wie wir am besten eben durch unsere Rennen durchkommen, ob das jetzt Cross-Country ist oder ob das eben diese Etappenrennen sind.
Ja, krass. Mhm. Haben wir wieder was gelernt, Paul, für unsere Vorbereitung. Müssen wir jetzt noch Rucksäcke besorgen.
Genau.
Ja, es ist immer, ich finde es immer interessant, wenn wir ja so wie jetzt einfach so drüber quatschen oder so, dann geht man meistens nicht so richtig ins Detail. Aber wenn ihr wissen würdet, wie viele sich da doch Gedanken machen über alles, ja, sei es über Equipment, über Training und über alles. Also das, ich glaube, da stehen wir der Straße nichts nach.
Ich habe jahrelang meine Mountainbike-Reifen auch immer so aufgepumpt wie ein Straßenreifen. Ich habe wirklich nie drüber nachgedacht. So, eher Paul schüttelt mit dem Kopf, aber ist so. Dann habe ich irgendwann, habe ich ja mal Karl Platt auf Mallorca kennengelernt beim Trainingslager. Bin dann eine Woche da mit ihm über die Insel gefahren, habe ihn dann irgendwann mal angerufen und meinte so, ey Karl, wie viel Bar muss ich in so einen Reifen eigentlich reinmachen? Mhm. Und dann meinte er so, ja, fang mal mit 2 an und dann taste dich so langsam ran.
Uff.
Und dann war ich ganz erstaunt,
Ja,
wie das danach funktioniert hat.
Ja, boah, da kannst du relativ viel rausholen aus, gerade so Reifenkombo und alles, also sind wir auch immer am Testen und da kommen ja neue Mischungen, Gummimischungen raus, wo wir wählen und das ganze Zeug, das ist ein sehr interessantes Thema gerade, alles was mit Reifen zu tun hat.
Ja, ich hätte sonst immer so 4.
Boah, Jesus.
Was geplatzt, das Ding.
Ey, das Ding muss rollen, ne?
Das Ding muss rollen,
ja. Genau.
Aber so, es ist, glaube ich, auf der Straße wie im Mountainbike nach wie vor noch so ein Ding, dass die Leute einfach in den Radladen reingehen, der Kollege ihm das Radl aufbaut, verkauft und der mehr oder weniger keinen Plan hat, wie er das Ding einzustellen hat, sei es jetzt auf der Straße oder eben auf dem Mountainbike. Und wenn ich dann immer unterwegs bin und dann die Leute sehe, bei mir auf der Steige hoch, wenn es einen Berg hoch geht, sei es jetzt auf dem Rennrad oder dem Mountainbike, dann muss ich mir immer so ein bisschen so manchmal diese Hände vor den Kopf tun und sagen, boah, wer hat dir dieses Fahrrad eingestellt? Das ist ja kein Wunder, dass irgendwann mal die Knie abfallen, weißt du? Oder einfach was anderes einschläft. Und da ist es dann immer für mich verwunderlich zu sehen, dass da nicht so viel, wie soll ich sagen, so ein Informationsaustausch stattfindet, dass die Leute das Potenzial von den Rädern dementsprechend auch so nutzen, sei es jetzt im Rennrad oder im Mountainbike-Bereich.
So, alle Fragen geklärt.
Sind wir nochmal, haben wir nochmal ausgeholt, gell?
Ja, auf jeden Fall. Aber wichtig.
Also wenn ihr in Zukunft noch Fragen haben solltet, ja, zum Mountainbikesport oder so, dann könnte ich ja mir auch vorstellen, dass ich eure Runde mal vielleicht erweitere, weil wenn ihr nur auch straßenlastig sehr seid und ihr mal vielleicht jemand anderen noch aus dem Mountainbike-Bereich interviewt, dann könnt ihr vielleicht ja mal dazu stoßen, weil das gefällt mir schon, diese abendlichen Interviews, so wie jetzt, weißt du, über Skype euch zu sehen, der eine hat einen Weißwein in der Hand, was trinkt ihr?
Normalerweise trinke ich immer was, aber heute habe ich mich mal, ich habe ein Spaghetti-Eis gehabt als Entschädigung.
Ich habe nur Wasser.
Sehr gut.
Am meisten bin ich auch beim Wein, so wie Staufi, aber ja, heute mal nicht. aber wir machen nochmal eine Cape Epic-Sonderfolge, wenn Staufi und ich wirklich da an den Start gehen sollten, dann gibt es so einige Sachen zu besprechen, dann können wir vielleicht echt in so einer Mini-Folge die Details mal genau erklären.
Sehr
dann kann
gut.
Staufi sein Notizbuch rausholen und schön alles mitschreiben.
Sonst können wir echt noch hier die Besenwagen Offroad Edition, kann Manuel dann übernehmen und dann kann er seine ganzen Kollegen, die er schon immer mal was fragen wollte, kann dann.
Ja, aber ich finde es voll interessant, eure Fragen und alles, weißt du, wie das dann.
Besenwagen 4x4.
Ja, genau. Sehr gut. Tipptopp.
Alright, dann, macht ihr noch einen schönen Restabend.
Ja.
Yep. Danke nochmal.
Genau, danke dir.
Ja.
Und wir sehen uns.
Alles
hoffentlich
klar.
Irgendwo.
Das
ja, kommt bitte vorbei auf dem Rennen. Ich meine, wir hatten ja, das muss ich euch noch sagen, wie ihr schon bei der Ronja im Podcast ja schon erwähnt habt, wir haben ja die WM in Deutschland, was ja auch ein Riesending ist, habe ich noch nie so in meiner Karriere gehabt, in der 20-Jährigen, dass ich eine eigene WM im eigenen Land habe. Und die wurde ja, jetzt weiß man nicht, wann sie stattfindet, aber ich hoffe noch dieses Jahr, Ende irgendwann. Und ist ja bei mir hier im Raum, bei Stuttgart in der Nähe, wenn ihr da Lust und Zeit habt, wenn der neue Termin steht, kommt vorbei, WM ist immer geil. Und gerade im
das war
Land.
Der Plan.
Ja.
Das wollten wir sowieso machen.
Sehr gut.
Genau. Gut.
Tipptopp.
Alright.
Freuen wir uns.
Dann.
Vielen Dank nochmal.
Bis dann.
Bis
alles
dann.
Klar.
Ciao.
Ciao.